ja, Frauen, die sprechen ja immer über Shoppen und Schuhe und Glitzer. Ich hasse Shoppen, ich hasse Schuhe, ich hasse Glitzer. Also das sind alles überhaupt nicht meine Themen, deswegen können das schon mal nicht nur Frauenthemen sein. Wenn Männer in einem Podcast sich unterhalten und die reden da 20 Minuten über ihre Fitnessroutine und darüber, wie viel die heben, wieso ist das dann nicht ein Männerthema? Wieso können Frauen da trotzdem zuhören und damit was anfangen, während wenn ich dann irgendwie mit meiner Freundin darüber rede, ob eine Frauentoilette sauber ist oder nicht, warum ist das dann plötzlich ein Frauenthema?
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Meinen Gast diese Woche verfolge ich online schon länger, aber jetzt stand ich ihr zum ersten Mal persönlich gegenüber und wir hatten beide diesen Moment von krass, deine Stimme kenne ich so gut und so sieht jetzt also der Mensch dazu aus. Weil Ariana Barbouri nämlich auch Podcasterin ist. Zusammen mit ihrer Freundin Laura Larsson macht sie Herrengedeck, den vermutlich erfolgreichsten Laber-Podcast von zwei Frauen in Deutschland. Und auf die gute Stunde mit Ariana habe ich mich aus zwei Gründen unheimlich gefreut. Zum einen sprüht einfach alles, was sie macht, ob jetzt die wöchentlichen Podcast-Folgen, ihre Stand-Up-Auftritte oder ihre Insta-Stories, vor guter Laune. Die ist echt schon aus der Ferne ansteckend. Und dann haben wir uns nicht, wie sonst oft, in meinem Studio getroffen, sondern im Tierpark Neukölln. Das ist so eine relativ kleine Anlage in der Berliner Hasenheide, wo Nutztierrassen aus aller Welt gehalten und zum Teil auch erhalten werden, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Der Eintritt ist frei und ich dachte bisher eigentlich immer, da gehen vor allem Familien mit kleinen Kindern hin. Aber Ariana liebt Tiere und ich liebe es ja, Ausflüge mit meinen Gästen zu machen. Und deshalb ging es in unserem Gespräch dann um Lockentauben und Kaschmirziegen und darum, ob das eigentlich okay ist, Tiere in Zoos zu halten. Natürlich hatte Ariana sich damit schon mal beschäftigt. Sowieso ist sie ein unheimlich wissbegieriger Mensch. Ich glaube wirklich, sie würde Leute auf irgendwelchen intellektuellen Feuilleton-Veranstaltungen genauso gut unterhalten wie eine Gruppe an der Currywurstbude am Cottbusser Tor. Und ungefähr so breit gefächert waren dann auch unsere Themen. Wir haben über rassistische Verwechslungen geredet, über das Alleinereisen und die Frage, wie viel aktuelle Nachrichten man gucken und lesen muss oder sollte. Besonders hängen geblieben ist mir die Story von ihrer Wanderung auf dem Jakobsweg, nach der sie erstmal ihre komplette Wohnung ausräumen wollte und wie sie sich dann am Schluss unseres Gesprächs nochmal ziemlich aufgeregt hat über die Wahrnehmung von Männern und Frauen in der Comedy-Szene. Also, hier kommt eine tierisch gute Stunde mit Ariana Barbouri. Hallo Ariana.
Hallo Eva.
Wo kommst du gerade her?
Von zu Hause tatsächlich. Um mitten in der Mittagszeit. Das kann auch nur ein Selbstständiger sagen,
ja,
oder?
Ja, das ist doch schön.
14 Uhr, ich komme von zu Hause.
Und jetzt direkt in den Tierpark Neukölln.
Ja, ich freue mich. Ich sehe hier schon Ponys, ich sehe dich, ich sehe Vögel.
Was ist das?
Das ist ein Schild, Eva.
Nein, dahinter ist es ein Nee, was ist das?
Also es ist auf jeden Fall ein Tier, was vor uns wegläuft gerade. Es ist irgendwas mit langen Ohren. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Hasen
und
einem Zebra. Es ist sehr flauschig. Und ach, es sieht aus wie eines dieser Tiere, das spuckt.
Guck mal, oder eine Gröllwitzer Pute. Nein, das ist, glaube ich, drunter.
Das ist, glaube ich, eher die Frau daneben.
Aber
nee, es ist ein Lama.
Lama. Ich wusste nicht, dass es hier Lamas gibt. Ich dachte, hier gäbe es nur so...
Ich auch nicht, aber ich habe das Gefühl, die sind mit dem Flugzeug oder so hierher gekommen. Ich glaube nicht, dass die...
Meinst du? Ja, also hier steht auf dem Schild...
Guck mal, aus Lama-Wolle werden wärmende Kleidung und Seife hergestellt.
Und auch bei den Inkas im Andenhochland wurden Lamas zahlreich gehalten zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert.
Meinst du, das Wärmende bezieht sich nur auf die Kleidung oder auch auf die Seife? Ach nee, es sind Seile. Oh mein Gott, ich habe Kontaktlinsen und ich kann das nicht mehr lesen.
Okay, erzähl mir mal kurz, warum wir hier sind. Also ich habe dich hierhin eingeladen, aber du bist ein unheimlich tierlieber Mensch.
Das stimmt und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich könnte jetzt so ein abgedroschenes Zitat benutzen und sagen, Tiere sind die besseren Menschen. Mhm. Aber nee, ich finde Tiere einfach nur geil, Eva.
Was sind so deine Lieblingstiere?
Also ich war als kleines Kind natürlich ein Classic-Pferdemädchen mit Reiterhof und am Wochenende auf Turniere. Und,
krass, so Springreiten?
Nee,
oder?
Spring doch nicht. Das ist ein bisschen einfachere Dressur, nur so Schritt, Trab, Galopp und so.
Ich finde ja, Esel sind die besseren Pferde.
Wirklich?
Ich liebe Esel.
Sind die nicht sehr störrisch?
Ja, weil sie so schlau sind. Die sind doch viel intelligenter als Pferde. Mein Onkel hatte mal Esel und er hatte zwei, von denen er fest davon ausgegangen ist, dass sie lesbisch waren.
Seitdem, ich habe das nie mal recherchiert, ob es das im Tierreich gibt.
Aber hat er sie mal dabei erwischt, wie sie sich befreit?
Ja, das war seine Behauptung. Okay. Die da finde ich aber besonders schön.
Hat er gesehen, was die mit den Karotten machen, die er in den Druck gelegt hat? Die sind wirklich schön. Die sehen aus wie aus so einem Buch für Kinder, aus so einem Mein Bauernhof.
Die sehen auch aus wie aus einem Esel, wie der Lexikon-Eintrag zum Esel.
Wie heißen denn Esel immer so klischee-mäßig in so Filmen, Büchern?
Es gibt bei Shrek diesen Donkey,
heißt der Donkey?
Immer Pygmy ruft. Weiß ich gar nicht.
Ruft der Pygmy oder wenn er... Ruft er?
Nein, der ruft dann, der will immer mitgenommen werden und springt dann so hoch. Und können wir kurz über Schafe reden? Weil, also hier stehen, wir müssen noch mehr beschreiben, was wir sehen. Also da sind Schafe, sehr viele, mit sehr zotteligem Fell.
Das stimmt und teilweise kann ich auch nicht zuordnen, von wem die Geräusche kommen, muss ich sagen. Da sind aber auch eine Menge Pfleger. Es kann auch was damit zusammenhängen. Vor uns, also, und was ich ganz toll finde, ist ein bisschen hier wie in so einer die Kommune? Langhans?
Ja, Rainer Langhans.
So.
Du meinst, weil Esel und Schafe zusammen
wohnen. Zusammen.
Ja, und ja auch die Pute und die Lamas.
Hier haben Leute auch ihre Hunde mitgebracht, auch die verstehen sich
prächtig. Guck mal, was kommt da hinten noch? Jedenfalls, ich wollte über Schafe reden, weil ich habe am Wochenende gehört, dass die Mongolei gerade richtig, die haben mal richtig Schiss, dass Corona zu ihnen rüberkommt, weil sie ja so eine über 4000 Kilometer lange Grenze mit China haben. Mhm. Und deswegen haben sie die Grenze zugemacht. Aber damit das diplomatisch alles fein bleibt, ist der mongolische Präsident nach China, hat jetzt kein Geld oder irgendwie so eine richtige Hilfe, die er denen anbieten konnte. Und dann hat er ihnen 30.000 mongolische Schafe geschenkt.
Die wahrscheinlich alle schon Corona haben.
Das weiß ich nicht.
Ja.
Ich fand es sehr lustig, dass man so sagt, hier, die helfen bestimmt auch irgendwie bei Grippe.
Mir hat noch nie jemand 30.000 Schafe geschenkt. Noch nicht mal eins.
Aber hast du ein Tier? Oder hast du mal mit Tieren gelebt?
Nee, leider nicht. Mit Tieren gelebt. Ich habe eine kleine Schwester. Ansonsten nicht. Aber ich leihe mir quasi regelmäßig die Tiere von Freunden und Familienmitgliedern aus. Tu dann auch gerne in der Öffentlichkeit so, als wären das meine. Also so mit einem Hund oder so, den Hund von meinem Onkel dann mal gerne so, ja, das ist meiner, das ist die Emmy.
Freunde berichten, dass es eine super Flirtoption ist, wenn man so alleine mit Hund im Park ist.
Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber da muss man mal überlegen, wie sind denn so die Menschen, die mit ihren Hunden dann wiederum im Park sind? Also die will man ja auch nicht alle kennenlernen.
Okay.
Es ist ein bisschen wie in einer Bar, finde ich so. Ja, es ist einfacher mit einem Hund, aber dann stehst du so vor so 10 Männern mit einem Hund und denkst so, gut, da bringt mir der Hund jetzt auch nichts.
Also du willst lieber allein mit einem Tier unterwegs sein als...
Ich würde gerne andere Tiere kennenlernen, ehrlich gesagt. Ich wäre gerne mit einem Hund unterwegs und würde andere Hunde kennenlernen.
Aber das kriegen wir hier hin. Es gibt nämlich auch einen Streichzoo irgendwo.
Man darf alle hier einfach antatschen. So wie in einer Bar.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Weißstorch von dir angetatscht werden will. Das war jetzt wieder so ein typischer Spruch von Ariana. Anzüglich kann sie gut, aber vor allem besteht ihr Talent darin, spontan auf Dinge zu reagieren, die sie sieht oder hört. Deswegen ist Herrengedeck auch immer so geil, weil sie sich da mit Laura permanent die Bälle zuspielt. Die beiden reden im einen Moment über die Schweißdrüsen von Helene Fischer und im nächsten über Polizeikontrollen, über Tanzfilme, Wildschweine, Trash-TV und Panikattacken bis hin zu Pupsen. Und wie der Name schon sagt, trinken sie in jeder Folge immer entweder ein Herrengedeck oder einen kurzen.
Ein Herrengedeck ist ein Bier und ein Korn.
Mhm.
Prösterchen.
Dieses Zuschraubdingens von meiner Bodylotion.
Ja.
Ich habe es so zwischen meinen Oberschenkel geklemmt.
Ja.
Und jetzt sage ich dir was.
Du hast es nicht mehr gefunden?
Ich habe es da vergessen.
Mit 30 kriegt man ja, entweder wird man schwanger oder kriegt Panikattacken. Also entweder kriegt man ein Kind oder eine Attacke.
Ach, man stellt sich hin und hat dann quasi aus Kunststoff einen Penis, den man sich ranhält, dass man im Stehen pinkeln kann.
Ja, ihr zwei Mädels, fein, wollt ihr was trinken? Ich bring euch eine Moss mit.
Das kann sie mir nicht erzählen, dass die nicht auch mal mit fettigen Haaren und unrasiert und nach Schweiß riechend neben Florian Silbereisen aufwacht und sagt,
Scheiße.
Glaube ich nicht.
Was sagt sie?
Scheiße.
Ich frage mich gerade, hat die Schweißdrüsen, Helene Fischer? Hat die das überhaupt?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, wie die das machen, aber deren Tiere hier sehen erstmal alle wahnsinnig gepflegt aus und dann wirklich wie aus einem Bilderbuch. Also das Weiß der Storche, das sieht aus wie aus einem Tuschkasten.
Ja, das Rot auch da am Schnabel.
Das Rot tatsächlich auch.
Wie stehst du so hast du so mit Säugetieren, alles was so flauschig ist und große Augen hat, oder sind Vögel auch was für dich?
Ja, da bin ich tatsächlich, werde in vielen Bereichen meines Lebens so als Snob bezeichnet. Zum Beispiel mochte ich früher auch, also jetzt mag ich sie eigentlich gar nicht mehr so Sportmannschaften wie zum Beispiel Fußballvereine, dass ich immer nur so, nicht Erfolgsvereine im Sinne von Bayern,
aber in Berlin dann Hertha. Und wenn ich dann frage, ja, warum denn nicht Union? Ja, das ist ja zweite Liga. Das habe ich nie verstanden. Warum soll man jemanden, also warum soll man Fan sein von einer Mannschaft, die nicht in der ersten Liga ist? Weil man will doch auch Erfolge. Wenn, ja, die, dann aber wenn die dann absteigen, okay, dann bleibe ich auch am Ball.
Bei Hertha?
Ja, also würde ich. Bin ich jetzt kein Fußballfan, aber würde ich. Und bei Tieren ist es bei mir ehrlich gesagt genauso. Ich mag so Hunde und ich hatte ganz viele Jahre, über 13 Jahre Meerschweinchen. Katzen nicht so, die kratzen mir.
Es gibt auch halt immer Hunde- oder Katzentypen, ne?
Ja, ich bin absoluter Hundemensch.
Ich auch.
Und ja, alles, was so ein bisschen niedlich ist. Meerschweinchen, Hasen, Pferde. Aber jetzt so ein Storch.
Ja, boah, manche Leute.
Das ist für mich also, der Unioner unter den.
Ja, aber so, ich habe jetzt gerade bei den Unionern gedacht, manche Leute halten sich dann auch, zum Beispiel auch zu Hause. Reptilien oder halt so ein Hausschwein oder sowas, um sich so ein bisschen abzusetzen.
Hausschwein finde ich noch ganz süß. Ich habe ja auch, wie gesagt, eine kleine Schwester, deswegen, das kann ich gut nachvollziehen.
Schönen Gruß.
Ja, aber ne, Reptilien, aber vor denen ekel ich mich auch ein bisschen. Ich sag bei sowas immer, ey, macht gerne alle, was ihr wollt. Ne? Das sind bestimmt, die haben ihre Berechtigung auf dieser Erde. Aber ich will die nicht in meiner Wohnung und auch gar nicht in meiner Hand haben.
Was ist dein schönstes Erlebnis mit einem Tier gewesen bisher?
Oh, das war tatsächlich emotional, würde ich sagen. Letzten Sommer, mein Onkel, der ist an sich, also ich dachte, der hat das gar nicht so mit Tieren. Und auf einmal sagte er, ja, er interessiert sich mit meiner Tante dafür, für die Kinder einen Hund zu holen. Aber halt nicht aus einer Zucht oder irgendwo einen Hund kaufen, sondern aus so einer Tierrettungsorganisation. Und dann sind wir da 3 Stunden mit dem Auto hingefahren und wollten eigentlich nur mal gucken und haben aber genau einen Tag erwischt, an dem ein Transporter aus Portugal, glaube ich, ankam mit 40, 50 geretteten Tieren. Da war alles dabei. Hunde, Katzen, was hatten die denn? Ich weiß es nicht mehr. Und auch wirklich vom kleinen Welpen, der ein paar Wochen alt war, bis irgendwie zum 4-jährigen Hund, der nur noch ein Auge hatte und irgendwie dem das Bein abgehackt und worden war und der verprügelt worden war. Und das war echt ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Diese Tiere, die irgendwie eine 2-tägige Fahrt hinter sich hatten im Hochsommer und die, was weiß ich, in ihrem Leben alles schon gesehen haben, wo man auch gemerkt hat, die haben einfach Angst grundsätzlich vor Menschen. Wie denen dann aber in dem Moment alles egal war. Die konntest du dann auf den Arm nehmen, um die konntest du dich dann kümmern, irgendwie dafür sorgen, dass die was zu fressen und zu trinken bekommen. Und das war dann, da kommt man plötzlich raus so aus seiner heile Pony-Welt. Ja. So, oh, ich will ein Pferdchen streicheln. Plötzlich merkt man so, ey, das sind Lebewesen. Und die haben wahrscheinlich schon mal, so pathetisch das jetzt auch klingt, dem Tod ins Auge geblickt, weil da halt wirklich welche angezündet worden waren. Oder denen wurde der Schädel mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Und ja, das war schon ein sehr emotionales Erlebnis mit sehr vielen Tieren auf einmal, muss ich sagen.
Und wie viele habt ihr dann davon mitgenommen?
Tatsächlich nur einen, wir hätten aber am liebsten alle mitgenommen.
Ja, glaube ich.
Ja, also der ist noch ein paar Wochen da geblieben, aber dann haben wir den geholt und der musste noch ein bisschen mit seinen Geschwistern zusammen aufwachsen. Muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass die, glaube ich, bis die 3 Monate alt sind und dann haben wir den mitgenommen.
Ich glaube, jetzt sind wir am einen Ende vom Park.
Wir sind am einen Ende vom Park, aber guck mal, da sind ganz viele teure Autos, die man sich jetzt angucken könnte.
Aber ich finde da auch, was sind das?
Sind das Straußen?
Ja. Oder was ist das alte, das eine, was man immer verwechselt, wie mit Lamas und Alpakas, gibt es doch auch Straußen
Strauß
und diese so hüpfen.
Blumenstrauß. Känguru.
Emu.
Achso, ich dachte, das ist das Gleiche.
Aber ich glaube, ja.
Aber ist es wahrscheinlich nicht, du wirst recht haben.
Aber ja, was ist denn, also die sehen auf jeden Fall, sind die sehr gut getarnt in diesem herbstlichen Tierpark hier.
Man sieht die tatsächlich nicht, weil die irgendwie zwischen so einem Gestrüpp sind und bei Straußen setzt bei mir sofort dieser Gedanke ein, muss man bei Straußen nicht aufpassen, dass sie einen treten oder sind das andere Tiere?
Oder dass sie einen so weghacken, ja. Hätte ich jetzt eher gedacht. So.
Du machst gerade einen schönen Move.
Ja, so.
Mach das mal, wenn du in der Bar stehst und einen Typen kennenlernen willst. Ich glaube, das war
viel Erfolgschancen. Was geht? Und direkt in die Pfütze getreten. Warst du als Kind denn öfter oder wann warst du zuletzt in einem Tierpark oder Zoo?
Oh, Eva, schwieriges Thema. Ich war vor 2 Jahren oder so in Australien da, in Sydney, weil ich mir den Zoo da mal angucken wollte unter dem Gesichtspunkten, wie gehen die da mit Tieren um und wie werden die Tiere da gehalten, weil Zoo ist ja tatsächlich ein recht kontroverses Thema.
Ja.
Ich habe nämlich mit Laura in dem Podcast, den ich mit ihr mache, über Zoos gesprochen, ich glaube vor 1,5 Jahren oder so, und wir haben so viel Nachrichten dazu bekommen, sowohl von Tierärzten als auch einfach nur von, ich sag mal, 0815 Bürgern bis zu irgendwelchen, bis zu Studenten, die sich damit gerade irgendwie in Biologie oder so beschäftigen, die dann gesagt haben, boah, Zoo ist echt ein schwieriges Thema, müsst ihr vorsichtig sein, setzt euch damit mal auseinander. Und ich muss echt sagen, ich hatte davor so ein bisschen so ein romantisch verklärtes Bild, so wie man irgendwann auch mal über Zirkus gedacht hat. So, oh, ist doch nett, wenn die da ihre Kunststücke machen. Ich mittlerweile auch denke, nee, das ist nicht nett, das ist einfach nur scheiße.
Nee, Kunststücke bestimmt nicht. Wir haben dazu auch einen Film gemacht letzten Sommer. Da war ich auch in einem großen deutschen Zoo. Erstmal hatte ich keine Ahnung, dass Deutschland wahrscheinlich das Land mit den meisten Zoos der Welt ist.
Ah, okay.
Das kann man nicht, also man kriegt diesen Fakt nicht hart, wie wir in der Redaktion sagen.
Wow, das habe ich auch schon mal gesagt, aber in einem anderen Zusammenhang.
Weil es kein so internationales Register gibt, aber wenn man so die Schätzungen über, wie sagt man, über den Daumen peilt, dann sind wir wahrscheinlich die zooverrückteste Nation, die es so gibt in der Welt.
Das wundert mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es ist nicht so krass deutsch, dass eine Familie am Sonntag sagt irgendwie so, na Rüdiger, gehen wir heute in den Zoo mit den Kleinen.
Aber das stelle ich mir eigentlich auch richtig schön vor. Also ich weiß noch da in dem Zoo, wie fasziniert die Kinder alle waren und die Möglichkeit, dass sie das da so live direkt alles sehen können. Und ich fand auch spannend, dass jetzt nicht unbedingt die Tiger oder Löwen oder Eisbären die begehrtesten Tiere waren, sondern dass der Streichelzoo mit Abstand so das Highlight war.
Aber ich glaube, alles andere ist auch recht abstrakt noch für Kinder, oder? Mhm. Guck mal, da ist ein Tiger, der wohnt ganz weit weg und der frisst ganz wilde Sachen. So. Und die Kinder so, okay. Und dann stehen die irgendwie vor so einer Ziege und dürfen der so kleine Pellets ins Maul drücken. Dann sind die dann voll dabei.
Oder werden von der Ziege überrannt. Oder so. Sehr der Fall. Aber da war damals so, was ich dann erst gelernt habe, ist, wie stark Zoos sich halt auch in Natur- und Artenschutz einbringen. Wie viel Geld die da auch reinballern und zum Beispiel so Projekte am anderen Ende der Welt unterstützen. Ich hatte mich dann in mehrere Zoos eingelesen und es gibt eigentlich bei vielen Beispiele, wie die einzelnen Arten wieder aufgepäppelt und irgendwohin ausgewildert haben oder in mehr Zoos verbreitet. Und ich hatte den Eindruck, dass der Unterschied immer ist, die Idee hinter Zoo ist schon Artenschutz. Ganz viele Tiere würden aussterben, wenn sie nicht zumindest hier irgendwie so gehalten werden. Und gleichzeitig hat man dann immer Sorge, dass sie trotzdem falsch gehalten werden. So ich weiß nicht, wie das dann in Sydney war, wie dein Eindruck da war.
Also der Zoo in Sydney ist echt krass, muss ich sagen. Die geben sich wahnsinnig viel Mühe und haben da so ein ganz tolles, ja, ich will auch nicht das verklären. Die haben dann riesige Gehege für die Tiger. Also die Tigergehege sehen wirklich aus wie gemalt. Die sind wunderschön, sehen für mich als Unwissende auch sehr, sehr groß aus. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, oder wird es trotzdem die Menschen geben, die sich damit eingehender befassen und sich besser damit auskennen, wie viel Platz ein Tiger braucht, die sagen werden, das ist aber trotzdem nicht artgerecht. Und damals hatten sich bei uns auch viele wissenschaftlich arbeitende Menschen gemeldet, die dann gesagt haben, es ist ja schön, dass viel für den Artenschutz da getan wird und dass Arten erhalten werden, die sonst aussterben würden. Ja. Aber bringt uns das so viel, eine Art zu erhalten, wenn das Tier so dafür wahnsinnig gequält werden muss und eingesperrt wird? Und die haben uns auch geschrieben, dass es im Laufe der Geschichte nun mal vorkommt. Es gibt zigtausende von Arten, die ausgestorben sind. Das ist aber nun mal der Lauf der Dinge. Man kann nicht irgendwie daran arbeiten, zu versuchen, die alle zu erhalten.
Krass, das heißt, die vielen WissenschaftlerInnen, die euch geschrieben haben, die waren fein damit, dass man sagt, Arten sterben aus.
Ja, nicht alle, die waren natürlich auch alle unterschiedlicher Meinung, aber ich weiß definitiv noch, dass eine dabei war und ich habe das danach so ein bisschen recherchiert.
Oh, Sattelschweine.
Sattelschwein. Die sehen süß aus.
Ja, vor allem, guck mal, man sieht sie nur von hinten, aber...
Siehst du, ich würde die jetzt wieder beschreiben als die Schweine, mit denen so ganz hippe Influencer auf den Bahamas im Wasser schwimmen, oder? Sind es nicht die?
Aber das ist das deutsche Sattelschwein. Eine sehr robuste Schweinerasse, welche auch auf die Weide gehen und in Hüttenhaltung gehalten werden kann.
Da sie genetisch
recht viel Fett im Fleisch enthalten, werden sie leider kaum noch gehalten. Und ihr Bestand schrumpfte zeitweise auf ca. 100 Tiere. Guck mal, aber das ist wahrscheinlich...
Weil alle sich so gesund ernähren, Eva. Die haben viel Fett im Fleisch, deswegen will die keiner mehr.
Ja, aber schau, wenn sie mal bei 100 Tieren waren und jetzt hier steht Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen.
Genau, und dann kommen jetzt aber Menschen, also Wissenschaftler, Menschen, die sich mit dem Thema befassen und sagen, okay, jetzt haben wir die gerettet und jetzt gibt's die noch. Und was bringt uns das jetzt? Also was bringt uns jetzt diese unfassbar riesige Artenvielfalt? Warum müssen wir also auf Teufel komm raus alle erhalten?
Wirklich?
Ja, und ich habe mir, ganz ehrlich, ich habe mir das im Internet durchgelesen auf vielen, vielen seriösen Seiten und dachte so... Ich weiß nicht, wie das jetzt noch im fachlichen Zusammenhang steht, aber klingt für mich erstmal plausibel. Warum muss man jetzt, wenn die Art nun mal ausstirbt und keine ökologische Nische mehr hat, warum muss ich jetzt alles dafür tun? Warum muss ich da jetzt ein künstliches Gehege aufbauen, um bloß noch diese Rasse zu erhalten?
Aber ist nicht, also was mich damals bei dem Film bewegt hat, ist, dass wir am Ende natürlich selber schuld sind, dass diese Arten, also ganz viele, also zum Beispiel so ein Eisbär, da fand ich krass, wie stark die nicht nur durch Klimawandel, der ja auch groß... teils menschgemacht ist, bedroht sind, sondern auch durch Wilderer. Also es gibt ganz viele menschliche Gründe, warum dieses Tier vom Aussterben bedroht ist.
Aber sollte dann, man dann nicht eher vielleicht so das, was mit dem man die Lebensräume der Tiere kaputt macht, versuchen zu verbessern, statt irgendwie so, ich sag jetzt mal, ignorant weiterzuleben und dann aber gleichzeitig noch versuchen, diese Tiere zu erhalten, denen man aber gerade komplett den Lebensraum weggenommen hat.
Ja, genau. Also ja. Ich glaube, du kannst nur, wahrscheinlich musst du alle Maßnahmen gleichzeitig ergreifen. Guck mal, diese Tauben hier.
Wow, okay.
Sehen aus, als wären sie irgendwie gerade frisch vom Pudelfriseur.
Okay, das sieht richtig krass aus. Das sind eigentlich normale, sie sehen erstmal aus wie normale Tauben, nur dass sie viel größer sind und die haben einfach mal Locken. Ich bin gerade richtig neidisch.
Ich habe sowas noch nie gesehen.
Ich habe auch so eine krause Haarstruktur und so curly. Das
aber meinst du, das soll so?
Also richtig definiert, absolut.
Es heißt Strukturgeflügel. Wow, die Lockentaube. Aber guck mal, durch gezielte Züchtung. Das sind einfach hochgezüchtete Lockentauben. Mhm. Was sagen wir jetzt dazu?
Siehst du, das ist jetzt wieder, kommt der Mensch wieder.
Aber ist das jetzt dein Argument,
Tiere?
Wir ersetzen dann den Eisbären, wenn er ausstirbt, durch die Lockentaube?
Sieht auf jeden Fall fancy aus. Ich weiß es auch nicht, ich bin überfordert. Ich habe das Gefühl, das Thema mit den Tieren, das müssen wir Profis überlassen.
Oh, ich merke gerade richtig, wie dieses Dilemma wieder in mir aufgeht, weil wie bei so vielen Themen, zu denen wir bei Deutschland 3000 Videos machen, ist es halt nicht so schwarz und weiß. Alleine jetzt schon wieder, wo wir hier vor den Infotafeln von diesen Lockentauben und den Sattelschweinen stehen, damit hätten Ariana und ich uns ja vermutlich nie beschäftigt, wenn wir nicht im Tierpark gelandet wären. Und kann man dafür, dass das arme, dicke, schwarz-weiß gefleckte Sattelschwein vom Aussterben bedroht ist, wirklich einfach der Evolution die Schuld in die Schuhe schieben? Oder sind nicht wir Menschen es, die wir uns lieber so super effiziente Mastschweine hochzüchten? Als könnten die dann noch in irgendeinem Ökosystem überleben, falls wir mal aussterben. Für den Fall, dass euch dieses Thema und die Argumente dazu interessieren, packe ich euch jedenfalls mal das Deutschland 3000 Video in die Shownotes. Da waren gerade auch noch so Hühner. Ich habe gehört, du kannst extrem gut Hühner nachmachen.
Ich?
Ja.
Ach so.
Oh, können wir einmal? Es gibt, glaube ich, irgendwo... Gibt es hier mehr? Genau, ich würde gerne gucken, ob du mit denen kommunizieren kannst.
Gibt es hier Hähne?
Ja, wir fragen mal.
Hähne?
Hier, wo gäbe es Hühner oder ein Hahn oder sowas?
Also hier? Da vorne gibt es welche, aber so die typischen gibt es dann eher da oben auf dem Hof.
Okay,
die typischen.
Wir suchen einen typischen. Danke.
Vielen Dank. Ja, tatsächlich habe ich irgendwann mal versucht, Tiere zu imitieren oder das zu üben. Und einen Hahn fand ich einfach als Tier sehr eindrucksvoll. Weil so, ja, mach mal eine Maus. Ja, cool, dann stehe ich im Club und mache eine Maus. Wie macht eine Maus? Aber so ein Hahn ist halt imposant. Das Problem ist, aber es ist ein hausgemachtes Problem, das gebe ich zu. Einen Hahn zu imitieren ist unfassbar laut. Also, wenn ich den gleich für dich machen soll,
ja.
Es wird einfach unfassbar laut. Wahrscheinlich, die Kinder, die hier gerade auf dem Spielplatz sind, die werden wahrscheinlich alle einen leichten Herzinfarkt bekommen. Wenn hier ich würde an deiner Stelle auch einmal vorher rumfragen, ob hier Epileptiker sind. Die sollen sich dann kurz die Ohren zuhalten, nicht, dass es dann auf unsere Gefahr geht.
Also ich bin neben so einem Hühnerstall aufgewachsen, den unsere Nachbarn besessen haben und jeden Morgen vom Hahn geweckt worden tatsächlich. Deswegen verbinde ich das mit ganz schönen Kindheitserinnerungen.
Schreien die nicht um eine unglaublich absurde Zeit, so um 5 oder so?
Ich glaube, also ich erinnere mich, dass der manchmal auch völlig... random mitten am Tag geschrien hat. Ich glaube, wenn er sich mit irgendwem gezofft hat in seinem Hühnerstall.
Der war wahrscheinlich auch Freelancer, wenn der mitten am Tag zu Hause war.
So, da sind jetzt die Hühner.
Ah, wie kommen wir da jetzt hin?
In Sichtweite. Ich glaube, man darf nicht auf diesen Hof oder geht's da durch? Nee. Aber du sagst ja, du bist laut, du kannst sie schon hören. Also ich sehe ein paar
laut.
Schwarze.
Das Problem ist, Eva, hinter uns stehen gerade, da wird ein neues Haus gebaut und da arbeiten gerade ungefähr 8 Tierpfleger. Das ist wahnsinnig peinlich, wenn ich jetzt...
Traust du dich jetzt wirklich nicht?
Okay,
ach, aber ja, du sprichst in deinem Podcast über alles und jetzt traust du dich nicht, einen Hahnschrei zu machen.
Ja, okay, aber das sind ja auch nie Menschen. Sobald Menschen da sind, das ist mehr. Wenn wir gleich verklagt werden, ja, das ist alles hier öffentlich-rechtlich übernimmt die Rechnung und sowas.
Das ist wirklich sehr, sehr laut. Warte, jetzt gucken wir kurz, ob eine Antwort kommt.
Ja, das Pferd hat sich geschüttelt erlebt.
Ja, und dieser eine Hahn rennt auf jeden Fall sehr, sehr schnell über den Hof gerade.
Oh, scheiße. Ich weiß manchmal nicht genau, was ich sage.
Guck mal, da ist auch noch ein V. Ja, stimmt. Oh. Was sagst du wohl?
Ja, das weiß ich nicht. Manchmal möchte ich zum Beispiel sowas sagen wie, hey, wie geht's dir? Und sag aus Versehen, hast du heute Nacht schon was vor? So.
Ah.
Ja, ich habe das mit dem
Dialekt noch nicht ganz raus. Deswegen ist
der jetzt weggerannt. Genau, der hat mich gesehen und dachte, mit der alten auf gar keinen Fall. Ach, guck mal, eigentlich kann man hier zu den Eseln und die streicheln.
Ja, weil ich wollte jetzt noch streicheln.
Ja, Baustelle, zurzeit gesperrt.
Das heißt, die Esel sind Berlin,
war eine einzige Baustelle.
Sind die Esel jetzt auch emotional
komplett? Guck mal, der will dich unbedingt treffen, guck mal.
Oder dich.
Oh, so flauschig auch. Der sieht wirklich süß aus. Jetzt streckt er den Kopf da über die Absperrung.
Ach. Mir ist mal, als ich als Kind oder Teenager, nee, Pubertierende, im Zoo war, meine Zahnspange in den Kamelgraben gefallen.
Oh nein.
Ich habe, glaube ich, einfach vor Staunen den Mund so aufgerissen. Also so viel zum Thema, können Kinder schon von großen Tieren beeindruckt sein.
Aber bist du eins dieser Kinder, von dem dann so ein Video viral gegangen ist, wo die Mutter dann versucht hat, das so hinten an der Latzhose aus diesem Kram rauszuholen?
Dafür bin ich, glaube ich, zu alt. Da gab es Viralität noch nicht.
Oh.
Aber dann, mein Vater hat sich dann so einen sehr langen Stock organisiert und so im Kamelgraben rumgestochert, bis wir sie wieder rausgekriegt
Hast
haben.
Hast du die jemals wieder in den Mund gesteckt?
Ja klar, echt? Ich habe die aufwendig gereinigt. Alles ist besser als nochmal Abdrücke für eine Zahnspange machen.
Ich habe jedes Mal gewirkt dabei. Ich fand es so
schrecklich. Und es war halt auch wirklich gegangen.
Oh, okay.
Nein,
das verstehe ich
gut. Wollen wir uns da vorne hinsetzen? Was war da nochmal?
Die Storche, Dammwild,
oder? Storche.
Dammwild.
Dann kann ich dir entweder oder Fragen stellen, nämlich.
Gerne. Also gerne ist auch gelogen, weil ich bin wahnsinnig schlechte Entscheiderin, aber.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Ganz schlimm. Also, weil ich denke, ich bin manchmal so, dass ich denke, ah ja, natürlich, das zuerst. Und auf einmal, au, oh, aber was ist, wenn ich das zweite auch ganz gut gebrauche? Nee, aber das erste ist günstig. Ja, aber gut, das zweite dafür, das ist...
Okay, also ja. du verkopfst dann eine Entscheidung, die du vom Bauch her schon getroffen hättest. Ja.
Deswegen, ich versuche dir einfach innerhalb so von hundertstel Sekunden zu antworten.
Ja, das ist doch gut.
Ich könnte dir antworten, bevor du die Frage gestellt hast.
Das können wir auch gerne probieren.
Oh, sind es Wölfe? Ist
Nein, das sind Schafe.
Also. Ey, ganz ehrlich, ein Schaf,
oder Ziegen. Guck mal,
was sich am Hinterkopf kratzt mit dem Hinterbein,
sieht aus wie ein Wolf. Aber es ist auch noch weiß.
So, ja, ein weißer Wolf, ein sibirischer Schneewolf.
Hast du eine kleine Farbschwäche?
Nee, ich sehe, dass es weiß ist. Aber es gibt doch wirklich so seltene.
Stimmt, Schneefüchse gibt's. Ich überlege aber gerade, ob die jetzt so spektakulär sind oder ob wir uns eine Bank weitersetzen. Weil da war, glaube ich, da waren Rehe.
Kaschmirziegen
sind das nämlich, keine Wölfe.
Kann man aus denen Schal machen? Ja, guck
Sehr
mal hier.
Sehr feine Unterwolle.
Mhm. Wird im Frühjahr ausgekämmt, dann kommen wir im Frühjahr wieder.
Ja,
150 aber guck mal, 150 Kilo.
Gramm.
Ach Gott, ich habe einfach eine Leseschwäche.
Aber wir haben schon ziemlich viel gelernt. Also wenn
Find
wir wieder über den Bildungsauftrag von Zoos und Tierparks reden.
Absolut.
Da, guck mal, Dammwild, das ist doch super für Entweder-Oder-Fragen.
Super.
Ich leg einfach direkt los und du entscheidest schnell. Hunde oder Pferde?
Och nee, Eva. Es fängt ja jetzt schon an. Hunde oder Pferde? Okay. Also kann ich mir aussuchen, auch wie viel Geld ich dabei hätte? Weil wenn ich viel Geld hätte, könnte ich mir zum Beispiel viele Pferde kaufen.
Ich finde das eine super Einschränkung. So hat noch nie jemand geantwortet. Ja, kannst du dir aussuchen.
Oh, das
dann
ist
würdest
aber
du
noch
auf
schwieriger.
Hunde verzichten.
Nee, ich muss gerade mal überlegen. Ich könnte, boah, hast du den Hahn gerade gehört?
Ja,
der war richtig
das war deine
jämmerlich.
Antwort.
Das war richtig wack, Bruder. Also ich könnte mir ganz viele Pferde kaufen, aber Hunde kann ich überall mitnehmen. Ich könnte zum Beispiel mit einem Hund ins Einkaufscenter gehen. Das könnte ich mit einem Pferd eher nicht machen. Ach, ich nehme Hunde.
Okay, Backstreet Boys oder NSYNC?
Backstreet Boys, hallo.
Sehr gut, dafür habe ich nämlich eine Anschlussfrage. AJ oder Nick?
Ah, eigentlich hatte ich gesagt Nick, weil ich früher so ein, ich war ein Nick-Mensch,
ja.
Ein klassischer Nick-Mensch und habe ja 2019 die Backstreet Boys in Kanada gesehen und ich war so ein bisschen angewidert von Nick, muss ich sagen, weil der ist den anderen und das kann ich wirklich mit hundertprozentiger Bestimmtheit sagen, der ist den anderen so krass auf den Sack gegangen. Ich habe so viele Videos, in denen man sieht, ich habe die eigentlich noch nie so gezoomt veröffentlicht, wie Nick zu irgendeinem von denen geht und zu dem was sagt und dann lächeln die so und drehen sich um und machen so Gesten, sodass sie so genervt von ihm sind.
Wirklich?
Ja,
während
wirklich.
Des Konzerts.
Mhm. Oder sie lächeln ihn so total nett an, drehen sich um und dann wirklich wie in so einem Film und dann fällt die Maske ab.
Wow.
Und immer bei Nick. Und ich habe danach ein bisschen recherchiert, ich recherchiere sehr gerne. Und offensichtlich ist es auch so, dass es innerhalb dieser Band so einen kleinen Zwist gibt, weil wir alle ein bisschen genervt von Nick sind. Wenn du noch mehr Infos brauchst, ich kann da auch vermitteln.
Es ist faszinierend. Aber waren Nick oder die Backstreet Boys so Leute, von denen du auch Poster an der Wand hängen hattest?
Ja, definitiv.
Ja. Mhm.
Und ich fand AJ tatsächlich bei dem Konzert total sympathisch und deswegen würde ich jetzt einfach AJ nehmen.
Auch wenn man sie halt einmal im Real Life trifft, ne?
So.
Das kann alles ändern.
Und wir haben die gleichen Initialien. Ich habe noch einen zweiten Vornamen.
Nämlich?
Jasmin.
Hm.
Und also AJ.
Ja.
AJ. Ich bin quasi dein.
Hattest du mal so eine
AJ.
Phase, wo du immer nur AJ genannt werden wolltest? Oder irgendwie die deinen eigenen Spitznamen ausgedacht hattest?
Es gab eine Phase, in der ich Aaron Carter abgrundtief geliebt habe, den kleinen Bruder von Nick Carter. Und eine Freundin von mir auch. Und wir haben einen Aaron Carter Fanclub aufgemacht. Und ich hatte echt einen schwerwiegendes Problem im Leben, würde ich einfach sagen, weil meine Freundin sah 1:1 aus wie Aaron Carter. Das meine ich komplett ernst. Sie war klein, sehr, sehr schmächtig, war einfach sehr schmal gebaut, ein zartes Persönchen. Und die hatte so schulterlange blonde Haare. Und dann hat die sich nämlich auch noch genau auf die Länge von Aaron Carter schneiden lassen und hat sich immer Latzhosen angezogen, so wie er. Ich bin gestorben vor Neid.
Aber einfach, weil sie so aussehen konnte? Oder warst du dann in sie auch ein bisschen verknallt?
Nee, weil sie so aussehen konnte. Sie konnte ihn kopieren und ich nicht.
Aber du hast ja auch sehr viele Doppelgänger oder Wiedergänger in der Prominenz. Du hast ja ein eigenes Insta-Story-Highlight, habe ich jetzt nochmal gesehen, wo du nur deine Doppelgänger sammelst.
Das stimmt. Menschen schicken mir immer wieder Screenshots zu und sagen, guck mal, das bist du. Jetzt kürzlich gab es bei RTL, glaube ich, wieder Let's Dance oder so. Kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Menschen mir Screenshots geschickt haben und gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass du da mitmachst und das ist Steffi Jones gewesen. Also, aber oh es Gott. Ist auch echt krass. Und jedes Mal, wenn ich das dann poste bei Instagram, gibt es auch ganz viele, die sich melden und sagen, die finden das so krass und so rassistisch, weil im Grunde haben diese ganzen Frauen nur eins gemeinsam, sie haben dunkle Haare und offensichtlich einen Migrationshintergrund oder irgendwie andere Wurzeln, außer nur deutsche Wurzeln oder wie auch immer. Und dass sie das total rassistisch finden, wenn dann diese ganzen Screenshots kommen, die dann sagen, guck mal, die sieht aus wie du.
Und findest du es auch rassistisch?
Ich kann diese Menschen verstehen und finde es total lieb von denen, dass sie sich da so auf meine Seite schlagen. Und ich glaube, wenn ich ein empfindlicher Mensch wäre, was das angeht, dann wäre das auch durchaus berechtigt. Und dann würde ich das den Menschen, glaube ich, auch zurückspiegeln. Ich weiß aber jedes Mal, was die ungefähr meinen. Es ist ja nicht so, dass die wirklich mit diesem Filter durch Social Media gehen und sagen, ach, da ist eine nur mit schwarzen Haaren und braunen Augen, die sieht aus wie Ariana. Sondern da sind ja wirklich jedes Mal leichte Ähnlichkeiten erkennbar. Bei Harald Glöckler habe ich dann gedacht, okay, jetzt reicht es vielleicht an der Stelle.
Definierte Augenbrauen.
So. Aber ansonsten Pfeilfahrt.
Ich mache weiter mit entweder oder, um da ganz schnell von dem Thema wegzukommen. Backpacker oder Pauschalreisen?
Oh Gott, ich weiß, viele Menschen werden mich dafür hassen, aber Pauschalreisen. Ich finde so Sachen entdecken und sowas ganz toll. Und ich habe auch ein paar Mal sowas auf eigene Faust gemacht, aber dieses Hostel, Zelt, Isomatte, da kommt wieder dieses Snob-Ding raus. Das ekelt mich so sehr. Ich brauche ein richtiges, echtes Badezimmer und einen abschließbaren Raum und keine Schlangen da drin.
Ich hätte jetzt, glaube ich, getippt, dass du Backpacker nimmst, weil du doch auch mal den Jakobsweg gegangen bist. Da kannst du doch nicht vollen Komfort gehabt haben, oder?
Ja, Eva, jetzt kommt raus. Es war alles nur ein Social Media Fake. In Wirklichkeit war ich im Fernsehstudio in Adlershof. Nee, es war tatsächlich so, dass ich mich genau gezielt auf diese Frage vorher vorbereitet habe und dachte, okay, wie kriege ich es hin, dass ich diesen Jakobsweg laufe, ohne dass ich in diesen riesigen Dorms mit 50 Leuten schlafen muss, in denen ich eventuell Bettwanzen bekomme. Und wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, und mit ein bisschen mehr meine ich so pro Nacht etwa 10 bis 30 Euro, dann kann man in so ganz einfachen Hotels, oder es sind nicht mal Hotels, sind eher so eine Herberge, aber du kriegst ein einzelnes Zimmer, musst du vielleicht noch das Bad teilen, aber es ist jetzt nicht dieser Schlafraum, wo es einen juckt schon, wenn man reinkommt. Und ich habe tatsächlich dann sowas genommen.
Okay, das war so für dich der Kompromiss.
Genau.
Was war der Impuls damals, diesen Weg zu gehen?
Ich hatte tatsächlich den Jakobsweg schon ganz lange auf meiner Liste und wusste gar nicht so richtig, warum. Also ich weiß noch, dass ich in der Schulzeit von diesem Harpe Kerkeling-Buch gelesen habe, oder ich weiß nicht, ob damals der Film rauskam. Und ich fand so eine tolle Vorstellung, diesen Weg alleine zu gehen, ohne eine Karte und ohne alles. Und damals hat das Handy sogar gar nicht mal so eine große Rolle gespielt. Das war irgendwie so 2007. Also da gab es Smartphones jetzt in dem Sinne noch gar nicht.
Also 2007 hast du dich damit beschäftigt. Du bist den erst vor kurzem gegangen, ne? Das ist
genau,
so nicht so lange her.
Genau. Und 2007 war das etwa, oder ich weiß noch, dass es so ungefähr in der Zeit war, dass ich das Thema auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht mal ganz genau, wann das von Harpe Kerkeling das Buch rauskam. Und dann kam das immer wieder so hoch und ich habe es aber immer wieder weggeschoben, weil nämlich eine Frage für mich so ganz schwierig zu beantworten war. Ich wollte den auf gar keinen Fall mit jemand anderem laufen, weil ich dachte, das ist so ein Ding, was man alleine machen muss. Auf der anderen Seite hatte ich so eine panische Angst davor, das alleine zu laufen, weil ich auch dachte, ich habe so komische Geschichten gehört. Es gibt nicht viele, aber es gibt sie von Frauen oder auch Männern, die auf dem Weg verschwinden oder die da weggeschnappt werden und die nie wieder aufgetaucht sind. Und ich bin sowieso ein recht ängstlicher Mensch, vor allem so im Dunkeln und wenn ich in so Brachland unterwegs bin und habe mich dann gefragt, wie das umzusetzen ist. Und es gab für mich gar keine richtige Antwort. Und manchmal habe ich aber so im Jahr so Momente, wo ich denke, ich will mir jetzt ein Ziel für dieses Jahr setzen. Das habe ich ganz oft. Ich habe eigentlich jedes Jahr so ein größeres Ziel. Und das war dann vorletztes Jahr 2018 tatsächlich, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so lange schon auf deiner Liste, dann beschäftige dich jetzt damit und guck, wie du die Sachen aus dem Weg räumen kannst, vor denen du Angst hast.
Das heißt, es war eher so eine Mutprobe, als dass du jetzt gedacht hast, oh, ich habe hier gerade eine große Frage, die ich mitnehme, oder das ist doch mein, das ist der Weg zur Selbstfindung oder sowas?
Definitiv. Also ich hatte gar keine konkrete Situation, die ich für mich lösen wollte oder wo ich gedacht habe, da hätte ich jetzt gerne eine Antwort drauf. Ich habe schon erwartet, dass man irgendwie so ein bisschen, ja, dieses Typische, was man sofort denkt, glaube ich, wenn man Jakobsweg hört, dass man da über das Leben nachdenkt oder an die Erleuchtung kommt. Kleiner Spoiler, kommt man nicht. Aber ja, das war gar nicht so im Vordergrund, sondern es war mehr dieses, ich glaube, es ist eigentlich für mich unschaffbar. Ja, dann mache ich es doch mal.
Mhm, stark. Wie lange hast du gebraucht?
Ich bin ja den Portugiesischen gelaufen. Es gibt ja ganz viel, so ein riesiges Netz aus Jakobswegen. Der Portugiesische sind, wenn man von Porto ausläuft, ich glaube, so um die 300 Kilometer. Und ich habe 12 Tage gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere.
Und was passiert mit einem an so 12 Tagen? Also ich habe im letzten Sommer zum ersten Mal so alleine Radwandern ausprobiert. Einfach aus, okay, ich muss hier nochmal raus, bevor mein Urlaub vorbei ist, und bin so los. Und ich war halt wirklich in Mecklenburg-Vorpommern mit meinem Fahrrad und saß da drauf. Die Gänseschein ist auch super interessant.
Die zwei Gänse, die legen hier gerade richtig los. Ah, die sind aber ein bisschen wie aus diesem Nils Holgersson-Film, ne? Guck mal, die sehen wirklich exakt so aus.
Oder wie Amy und die Wildgänse.
Ah ja, stimmt. Den habe ich auch sehr gemocht, den Film.
Ja. Jedenfalls hatte ich in MacPom auf meinem Fahrrad, also als ich da losfuhr, dachte ich, das ist eine super Idee. Also als ich noch im Zug war, zu dem Startpunkt. Und dann saß ich auf dem Fahrrad und habe nach der ersten Stunde gesagt, okay, und das ist das jetzt hier also, mehrere Tage lang. Und so sieht es die ganze Zeit aus. Hattest du auch so einen Moment?
Ehrlich gesagt hast du das richtig gut beschrieben, weil genau so war es. Ich hab mir relativ kurzfristig entschieden, das zu machen. Ich glaube, 6 Wochen vorher oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe dann so schnell losgelegt mit dieses Equipment, was du dafür brauchst, zusammen kaufen. Also Rucksack, Schuhe. Du musst die noch einlaufen, also einwandern quasi. Das habe ich in Berlin hier in Kreuzberg gemacht.
Bin ich so um
hast
den
so als neuen Style verkauft.
Ja, wirklich. Also ich kam mir so bescheuert vor in diesen Wanderstiefeln. Ich habe nicht reingepinkelt, das machen ja auch manche, damit die besser sitzen.
Aber habe da irgendwie alles zusammengetragen, Bücher und die Karte und die Strecke rausgesucht. Und ich wollte ja auch komplett ohne Handy laufen. Ich habe ja mein Smartphone sogar dagelassen. Mhm. Sprich, ich hatte nur ein Notfallhandy, was nur Anrufe tätigen konnte. Und ich musste mir eine Liste vorher noch machen mit Hotels und so Herbergen am Weg, die ich dann ausgedruckt habe, wirklich für den allergrößten Notfall. Und dann bin ich dahin geflogen nach Porto und bin am ersten Tag losgelaufen. Es war exakt so, wie du gerade gesagt hast. Ich bin eine halbe Stunde gelaufen und auf einmal realisiere ich zum allerersten Mal in dieser kompletten Vorbereitungszeit, fucking hell, das machst du jetzt für 300 Kilometer. Und das ist mir wirklich da erst klar geworden. Mhm. Ich hatte so viele andere Fragen vorher, die mich
so
beschäftigt haben.
Halt total. Auch, ne? Das kann man so, da kann man so in seinem typischen Aktionsmode die ganze Zeit Sachen abarbeiten, Sachen besorgen, Sachen sich recherchieren, genau. Und dann stehst du auf dem Weg.
Genau.
Und ist es bei dir aber auch irgendwann gekippt in sowas Positives? Oder hast du dann 300 Kilometer gelitten?
Well, also es ist erstmal in was Negatives gekippt, weil ich war ja alleine unterwegs und musste tatsächlich in der ersten Nacht auf so einem Campingplatz übernachten. Da hat man so einzelne Bungalows bekommen. Normalerweise hat man da mit vielen Leuten drin geschlafen. Und ich habe gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass man einen alleine bekommt. Die haben mich sehr komisch angeguckt, weil ich glaube, es ist sehr ungewöhnlich. Ich musste dann ein bisschen mehr Geld bezahlen, 15 Euro oder so, und habe dann da alleine übernachtet. Und habe mir abends ganz oft zu meiner Blase gesprochen und gesagt, du darfst heute Nacht nicht aufgeben. Ich darf nicht aufs Klo müssen. Weil die Toilette, das waren so Toilettenhäuschen, wie man es von so Campingplätzen kennt. Und die waren halt so eine Gehminute zu Fuß, eine Gehminute von diesem Bungalow weg, aber halt im Stockdusteren. Und es war wirklich unheimlich da. Und diese Nacht habe ich irgendwie überstanden und die nächsten Tage dann auch. Aber es ist schon so, dass man so ein bisschen, ja, nicht einsam wird, aber du triffst die ganze Zeit so Wanderer auf deinem Weg und bist aber die ganze Zeit mit dir alleine und kannst halt auch, ich habe jeden Tag Tagebuch geschrieben, aber du kannst halt nicht, du hast kein Internet, kein Handy, was dich ablenken kann.
Du kannst auch, genau, nicht ablenken, du kannst auch nicht teilen, ne? Also du musst irgendwie alles mit dir selber ausmachen.
Genau, und das, sowas fehlt mir auch, deswegen bin ich nicht so ein guter Alleinereiser oder nicht so eine gute Alleinereiserin, weil ich gerne Sachen mit anderen Leuten teile. Und wenn ich nur sage, ach guck mal, da sind 2 Störche da drüben, wie schön, oder?
Ja.
Genau. Und ich bin eigentlich von so Riesenverletzungen verschont geblieben. Manche stolpern ja da auch oder keine Ahnung, denen gehen die Füße unten komplett auf. Aber ich hatte schon an der Ferse eine Verletzung, die halt von den Schuhen kam, die immer größer geworden ist und die irgendwann auch aufgegangen ist. Und ich wollte halt trotzdem weiterlaufen. Ich bin da in die Apotheke gegangen. Die haben da an den Apotheken also Pilgerecken heißen die. Dann gibt es da so Pflaster und Verbände nur für Pilger auf diesem kompletten Weg in Portugal und in Spanien. Und ich habe mir dann die Füße verbunden, obwohl die in der Apotheke gesagt hat, an ihrer Stelle würde ich abbrechen.
Krass.
Und bin, ja, aber ich bin trotzdem weitergelaufen, weil dieses Aufgeben ist für mich immer das Allerschlimmste. Ist vielleicht auch ein bisschen so meine Schwäche, aber Aufgeben ist für mich halt ganz, ganz schlimm. Ich wollte das unbedingt so mir selber beweisen und mein Ziel auch erreichen und bin dann damit weitergelaufen. Und ich hatte da auch Leute gefunden, die mussten dann aber weiter, weil ich halt sehr, sehr langsam war. Mhm. Und das war wirklich so mein Tiefpunkttag, dass ich verletzt war. Es hat aus Eimern geschüttet und geregnet. Oh, ich hatte diese Leute hinter mir gelassen. Und dann erinnere ich mich noch, es gab diesen einen Morgen, an dem ich losgelaufen bin und ich habe mir den Fuß richtig doll verbunden. Das war der erste Morgen, wo ich dann wieder alleine losgelaufen bin. Und ich habe gedacht, das wird jetzt einfach ein guter Tag. Und,
wie so eine Affirmation sozusagen, ja, genau. Dir selber vorgenommen, das muss gut werden.
Genau, weil ich gemerkt habe, wow, ich laufe seit 2 Minuten und die Schmerzen sind einigermaßen erträglich. Das wird jetzt einfach ein guter Tag. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin so einen kleinen Feldweg lang gelaufen und da kam eine Katze und ich habe mich gebückt und diese Katze gestreichelt. Und noch während ich gedacht habe, das ist aber auch irgendwie sehr abgelegen hier. Also wenn hier was passieren würde, hier würde das halt niemand bemerken, habe ich mich noch auf diesen Tag gefreut und gedacht, jetzt habe ich wieder Energie, jetzt lege ich wieder los. Und ich gehe diesen Weg entlang, diesen Feldweg, und es hat halt wahnsinnig geregnet. Dadurch musste man so am Rand laufen, weil das so ein matschiger Sandweg war. Und es ist wahnsinnig schnell gegangen. So wie wenn Menschen von einem Unfall berichten oder so kommt mir das immer vor, weil es sich wirklich in so Sekundenbruchteilen abgespielt hat. Ich sehe irgendwas im Augenwinkel, gucke kurz hoch, aber aus Reflex sofort wieder runter, laufe weiter, weil ich merke, da steht ein Mann. Und auf einmal, ich überlege gerade, wie kann man das ausdrücken, dass es jetzt weder jemanden triggert, noch das zu er steht da und holt sich einen runter. Und hat
wirklich?
Halt, ja, und er hat halt genau an dieser Ecke gewartet. Das ist mir später erst klar geworden, weil von dem Punkt, wo er stand, konnte man diesen kompletten Feldweg
sehen. Er konnte
sehen,
wer da so hochkommt.
Genau, der konnte so diese kompletten 100, 150 Meter einsehen. Man selber kann das aber nicht sehen von da. Und genau, und der stand halt da und hat wahrscheinlich gesehen, dass ich da auf den zukomme und auch alleine bin und hat das ausgenutzt. Und ich habe wirklich Todesangst gehabt, weil es musste so schnell gehen, ich musste so schnell reagieren. Und ich habe ja überhaupt nicht gecheckt in dem Moment, dass es nur jemand war, der das da irgendwie geil fand, dass er wusste, da laufen einsame Wanderer lang. Genau.
Ja.
Der hätte ja sonst noch was vorhaben können. Und das war wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe so ein Pfefferspray dabei gehabt, das habe ich hier zu Hause aus Berlin. Dann bin ich an der nächsten Weggabelung stehen geblieben, wirklich zitternd, richtig laut keuchend, habe richtig laut geatmet, habe meine Sachen rausgeholt, dieses Pfefferspray rausgeholt, habe mir einen richtig spitzen Stock gesucht und dann habe ich dieses Regencape hinten an meinen Rucksack gebunden und es kommt mir selber so ein bisschen dramatisch vor, aber das hat dann so im Wind geflattert und ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein Superman oder eigentlich Superwoman, genau, mit diesem roten Cape, was so hinter mir flatterte und ich habe diesen Stock halt hochgehalten, in der rechten Hand diesen spitzen Stock und in der linken Hand hatte ich dieses Pfefferspray und bin dann auch noch durch ein Gebirge gekommen, wo stand, ich dachte halt erst, ich irre mich, wo es Wölfe gab noch und es stand da auch.
Meine Güte.
Also dieser Tag war wirklich, das selber
der
war
schlimmste.
Einfach nur schlimm.
Was für eine ätzende Geschichte. Ich war gerade noch so beeindruckt, wie gut Ariana offenbar darin ist, über ihren eigenen Schatten zu springen, sich trotz Regen und Verletzungen nochmal selbst zu motivieren und hochzuziehen. Das finde ich wirklich eine bewundernswerte Eigenschaft von ihr. Und dann gibt es zur Belohnung Wölfe und einen Exhibitionisten. Der hat übrigens eine Straftat begangen, zumindest wenn man nach deutschem Recht geht. Unser Gesetz sagt, dass es die Privatsphäre und sexuelle Selbstbestimmung einer Person verletzt, wenn sie, so wie Ariana, quasi gezwungen wird, Teilnehmerin von einem sexuellen Geschehen zu werden. Offiziell werden exhibitionistische Handlungen als leichte Delikte eingeordnet, was mir aber angesichts so einer Story irgendwie zu harmlos klingt. Die Täter bekommen in der Regel eine Geldstrafe und dann ist die Sache erledigt. Aber ob es das für die Opfer auch ist? Das Beispiel von Ariana zeigt ja, so ein Erlebnis vergisst man nicht so schnell. Im Gegenteil.
Und das war genau dieser Wendepunkt. Als ich nämlich diese Fußverletzung hatte, eigentlich hätte aufhören sollen, diesen Typen da getroffen habe, der sich da einen von der Palme gewedelt hat und dann noch alleine durch dieses Wolfsgebirge musste. Und habe dann abends in der Herberge so eine kleine Gruppe kennengelernt von einer Berlinerin und von 3 oder 4 Amerikanern oder Amerikanerinnen. Also beides waren Pärchen dabei. Und außer dieser Berlinerin waren sogar alle schon relativ alt, also so um die 60 im Vergleich zu meinem Alter. Und um das abzukürzen und vorwegzunehmen, wir sind den Rest des kompletten Jakobsweges zusammengelaufen. Und das ist wirklich wie so ein richtig kitschiger Film. Wir haben jeden Tag miteinander verbracht, von morgens bis abends. Wir sind zusammen essen gegangen, wir sind in Santiago Hand in Hand zusammen eingelaufen. Wir haben bis heute Kontakt, wir wollen uns dieses Jahr alle zusammen in Berlin treffen. Wie oder schön. Irgendwo in Europa. Ist wirklich krass und das war, im Nachhinein war das für mich wie mein persönlicher Film. Also es war kein, ja, ich bin dann einfach gewandert und es war auch kein, ja, ich bin da irgendwie mit Freunden hin, sondern es war so ein bisschen wirklich wie so eine Dramaturgie. Ich bin alleine gelaufen. Ja, genau. Mhm. Erstmal ist gar nichts passiert, dann mit dieser Verletzung und diesen ganzen blöden Geschichten und habe dann so die tollsten Menschen kennengelernt, die man sich hätte wünschen können für diesen Weg.
Das ist ja total irre.
Ja, das war wirklich, wirklich eine krasse Erfahrung.
Ist das was, abgesehen von dem Kontakt, den du zu diesen Leuten immer noch hast, hat das irgendwas mit dir gemacht, was jetzt anders ist seitdem oder was vielleicht auch im Alltag immer mal wieder aufkommt?
Also man hat den ganz dringenden Wunsch, und das haben wohl mehrere, dass wenn man zurückkommt vom Jakobsweg, dass man seine Wohnung ausmistet. Das hatten da aber ganz viele, ja. Ich kann mir das auch erklären, weil wenn man, egal welchen Weg man läuft, egal ob man jetzt da 7 Tage unterwegs ist oder 8 Wochen, du lebst ja nur aus deinem Rucksack und du hast so wenig. Und plötzlich wirkt diese Wohnung, die man zu Hause hat, egal wie minimalistisch man lebt, es wirkt plötzlich alles so erdrückend und wie so ein Ballast, den man mit sich mitschleppt. Und man hat dieses Bedürfnis, sofort nach Hause zu fliegen und alles auszumisten und wegzuwerfen. Und ich habe zwar jetzt nicht alles weggeworfen, aber ich habe definitiv sehr, sehr viel ausgemistet.
Was zum Beispiel?
Ich weiß, dass ich meinen Badschrank komplett ausgemistet habe und wirklich so Sachen, wo ich oft denke, ach, diese Creme mit Glitzerpartikeln, die ich mal auf einem Event als Werbegeschenk bekommen habe, die werde ich doch bestimmt nochmal benutzen. Nee, also wenn du sie im letzten Jahr nicht benutzt hast, wirst du sie niemals benutzen. Ja. Genau. Und solange es jetzt nichts war, was man verschenken kann, dann halt genau einfach wegwerfen. Und natürlich meine Handynutzung. Das war wie so ein Schock für mich, als ich zurückgekommen bin. Ich habe mein Handy angemacht und hatte 451 WhatsApp-Nachrichten. Aus 3 Wochen. Also ich war noch ein bisschen länger dann da und habe das Handy auch danach noch ein paar Tage ausgelassen. Und dann waren es halt irgendwie 3 Wochen. Und das hat mir schon zu denken gegeben, dass man 3 Wochen so gut ohne Handy leben kann.
Ja.
Und auf einmal wird man da so wieder reingeworfen. Ich glaube, es wäre so ein bisschen naiv, wenn man sagt, so eine im Verhältnis zum Leben dann doch recht kurze Wanderung verändert einfach so alles. Aber es kann auf jeden Fall einen Blickwinkel verändern. Und ich habe immer mal wieder so kleine Tage, also so wie so eine wie kleine Marker oder keine Ahnung, so Meilensteine, wo ich so denke, ah, jetzt ist es mir wieder ein bisschen entglitten mit der Handynutzung. Jetzt versuche ich es mal wieder so ein bisschen einzuschränken oder ja, so ein bisschen einzudämmen, wie oft ich am Handy hänge.
Ich finde es total interessant, was du beschreibst über die ganzen Nachrichten und dass man die ja gar nicht vermisst hat, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, so wenn ich mal eine Woche offline war, dass ich überhaupt dann gar nicht das Gefühl habe, ah ja, was jetzt auf Twitter und Instagram passiert, es interessiert mich nicht mehr. Also ne, es ist gar nicht schlimm, dass man nicht da war. Wenn du so in diesem täglichen Rhythmus bist, dann fühlt sich das schlimmer an, als wenn du 2 Wochen von diesem Grundrauschen verpasst hast, weil es einfach vorbeigerauscht
total.
Ist.
Total.
Als könnte man so den Kopf da reinstecken, dann rauscht es einen rum und flackert und ist ganz bunt und wenn man raus ist, dann hat man ein ruhigeres und genauso entspanntes und erfülltes Leben
total.
Eigentlich. Ist mit Nachrichten im Übrigen auch so. Also so tagesaktuelle Nachrichten. Gerade gucke ich die wieder, weil ich denke, ah ja, ich will so größere Zusammenhänge verstehen und so weiter und versuche mir jeden Abend Nachrichten anzuschauen. Aber wenn ich das mal ein paar Wochen nicht mache, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, so viel verpasst zu haben.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Mir geht's
ja. Verfolgst du so Tagesgeschehen und so?
Also ich habe tatsächlich ein paar Freunde, die selber eigentlich wahnsinnig belesen sind und auch gut informiert sind, die, mit denen ich mich dann schon darüber unterhalten habe und die meinten, man braucht das nicht. Ganz ehrlich, man braucht das nicht. Es verstopft einen irgendwie nur. Es ist wichtig, wie du dich so in deinem Kosmos bewegst quasi und natürlich auch, wie du dich verhältst und keine Ahnung, man sollte schon irgendwie aufgeklärt sein, aber man muss nicht jeden Tag Nachrichten konsumieren. Und dann spreche ich wieder mit anderen Menschen, die dann vielleicht in der Redaktion arbeiten, die dann sagen, es ist so unglaublich wichtig, dass man Nachrichten guckt und dass man Wissen verbreitet und man kriegt das doch gar nicht mit. Man weiß doch zum Beispiel gar nicht, was politisch passiert, wenn man nicht wenigstens regelmäßig Nachrichten guckt und sich auch über Wahlen informiert. Und ich bin da so hin und her gerissen. Also ich finde es tatsächlich ganz schwierig, mir da eine Meinung zu bilden, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt so das Wissen, was es tatsächlich mit mir machen würde, wenn ich gar nichts mehr mitkriege.
Es gab mal eine Geschichte in einer großen amerikanischen Zeitung, ich bin mir gerade nicht mehr sicher welche, über jemanden, einen Mann in den USA, der wirklich am Tag der Wahl von Donald Trump entschieden hat, jetzt gar nichts mehr und der seitdem keine Nachrichten mehr konsumiert und nichts. Und der hat so einzelne Sachen nicht mitbekommen, wie zum Beispiel in dem Artikel, der ist schon ein bisschen her, da waren dann zum Beispiel wie die Anschläge in Charlottesville, wo seine Familie lebte, hat er einfach explizit nicht mitbekommen. Oder dann gab es diese politischen Querelen mit Korea oder diese Annäherung seitens der USA. Und all sowas hat er nicht mehr mitbekommen und hat einfach so sein Leben gelebt und hatte dann ist jeden Tag in so ein Café gegangen, wo die dann schon wussten, ah ja, von dem müssen wir alles fernhalten. Der hat sich so Kopfhörer aufgesetzt, damit er keine Unterhaltung überhört und hat dann sein Zeug gelesen, was er so lesen wollte. Und das war so, also also das war der, das Extrem von, diesem, von dieser Frage, die du gerade beschreibst. Und das fand ich total faszinierend. Und, ja.
Hat der irgendein Fazit dann daraus gezogen?
Ich glaube, also zu dem Zeitpunkt, als sie ihn porträtiert haben, hat er das immer noch gemacht. Ich guck mal, vielleicht, wenn ich den Artikel finde, packe ich ihn in die Shownotes, weißt du, und ich schicke ihn dir natürlich. Es war sehr faszinierend. Ja. Und ich frage mich aber auch, also zum Beispiel deine Freunde, wenn die sagen, ja, man kann immer mal wieder Nachrichten gucken, ich habe das Gefühl, Nachrichten sind nicht dafür gemacht, dass man in die, also wenn die jeden Tag kommen, dass man einmal die Woche reinguckt, weil dann verstehst du ganz oft nicht, ja, was stimmt. passiert. Also so meine Erfahrung ist, ich muss schon von Tag zu Tag, damit ich dann zum Beispiel dieses Virus einordnen kann oder keine Ahnung, was gerade politisch sonst wo los ist, damit man so diese Dramaturgie wieder dahinter versteht. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, wenn es darum geht, um Verständnis und Sachen verstehen, dass es vielleicht sogar schlauer ist, alte Sachen zu lesen. Also keine Ahnung, Bücher, die noch, Sachbücher, die erzählen, so war der Vietnamkrieg oder so, weil man daraus vielleicht irgendwann Muster erkennt. Und wenn du dann mal Nachrichten siehst, dass du sagst, ah ja, klar, das ist doch wie in Vietnam in den 60ern, die USA verhalten sich so und so oder so.
Ja, aber ich finde es tatsächlich schwierig, weil für manche Sachen muss man sich ja einfach auch, um sich eine Meinung zu bilden oder um Zusammenhänge zu verstehen, so ein etwas weiteres Bild sehen. Und das kannst du halt nur, wenn du mehr als einmal Nachrichten konsumierst oder vielleicht auch sogar mehr als ein Medium, damit du nicht nur so eine einseitige Sicht auf die Dinge hast. Auf der anderen Seite, also man kann es immer positiv oder negativ auslegen. Man kann zum Beispiel sagen, ich weiß ja gar nicht, was der Coronavirus ist und wie groß die Gefahr ist, wenn ich nicht Medien konsumiere und mich informiere. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, ich werde total bekloppt und werde total verrückt gemacht, wenn ich das alles konsumiere. Ja. Ich gucke einmal nach. Das habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich lese die ganze Zeit nur darüber. Ich lese darüber, dass irgendwie Panik entsteht, nicht mal gemacht wird. Ich sage einfach nur, dass Panik so entsteht. Und viele auch in meinem Umfeld so Bilder teilen, dass in den Drogeriemärkten das Hygiene-Handdesinfektionsmittel ausgegangen ist. Und ich bin dann einfach auf die Seite vom Bundesgesundheitsministerium gegangen und habe mir das da mal durchgelesen und muss sagen, es kann auch sein, dass vielleicht habe ich was überlesen oder ich bin einfach habe es einfach falsch gelesen, aber ich habe es gelesen und war danach so, ja, okay, ist ja gut, man darf es nicht unterschätzen, aber ich habe definitiv keine Panik. Ich war sogar beruhigter als vorher.
Ja. Ich habe gestern Abend mit meiner Familie telefoniert, die wohnen in NRW, wo ja eine besonders betroffene Gemeinde ist und wo alle, glaube ich, deutlich aufgeregter sind als jetzt, zu diesem Zeitpunkt gerade in Berlin. Man muss auch sagen, aktuell gibt es hier einen Fall, wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, schon mehr. Aber die waren auch so, okay, Eva, du darfst nirgendwo mehr hin, was ist, wenn Berlin abgeschottet wird und so weiter. Und ich habe den Verdacht, dass es wirklich nicht mal daher kommt. Also ich habe den Eindruck, dass einfach je mehr die Leute drüber sprechen, also wenn du das fünfte Mal jemanden hörst, der sich Sorgen macht, dann fängst du an, vielleicht muss ich mir jetzt auch Sorgen machen.
Genau.
Und das multipliziert sich ja ähnlich wie so eine Krankheit.
Ja.
Ne? So, wir reden jetzt drüber, dann hören uns Leute darüber reden und wir sind beide sehr entspannt. Vielleicht können wir das einmal sagen.
Absolut.
Ariana,
ich bin
und
so
Eva,
entspannt.
Super entspannt.
Ich schlag gleich ein vor Entspannung.
Frag mal den Hahn da drüben. Aber trotzdem, je mehr darüber gesprochen wird und gleichzeitig gibt es eben dieses Informationsbedürfnis. Also es ist wirklich so eine Zwickmühle, glaube ich. Weil wenn Nachrichten jetzt darüber nicht berichten würden, gäbe es ja auch wieder Vorwürfe. Und, ja.
Aber es ist auch irgendwie, es wird halt über das gesprochen, was gerade irgendwie so am brennendsten sozusagen ist, was jetzt in dem Zusammenhang etwas schwierig ist, weil ich nämlich gerade sagen wollte, ich lese nichts mehr von Australien, ich höre nichts mehr davon und ich weiß, dass es da wahnsinnig große Probleme gibt, weil jetzt ist natürlich das ganze Land abgebrannt, die Bauern haben jetzt riesige Probleme, was ist mit der ganzen Flora und Fauna, die da verbrannt ist, und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was über die Situation in Australien gelesen habe, ehrlich gesagt, also es ist jetzt, gefühlt sind es wenn dann politische Themen oder Coronavirus.
Ja, das stimmt. Du bist generell, du hast eben schon gesagt, du recherchierst gerne Sachen. Und mir ist das auch aufgefallen, du bist ein unheimlich wissbegieriger Mensch. Oder wir haben uns ja zum Beispiel auf Instagram kennengelernt, nachdem ich hatte irgendwie eine Story gemacht über das Pergamon-Museum hier in Berlin. Und du hast sofort geschrieben, okay, erzähl mir von dieser Führung. Und eine Woche später warst du auch da und hast mir geschrieben. Woher kommt das oder wie äußert sich das so bei dir?
Woher das kommt, weiß ich nicht. Ich bin wirklich einfach wahnsinnig neugierig. Wie sich das äußert, kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar, dass mir so viele Menschen, egal, ob ich mit denen befreundet bin, ob ich mit denen verwandt bin oder ob ich die noch nicht kenne, die kommen in ihrem Leben an irgendeinen Punkt, in dem sie sagen, Ariana, was ist das eigentlich mit diesen Fragen bei dir?
Mhm.
Und ich sage, wieso? Dann sagen die, naja, man erzählt dir irgendwie eine Geschichte und sagt, ich war am Wochenende im Park und habe da irgendwie eine alte Freundin getroffen und dann will man weiterreden und dann fragst du, warte mal, in welchem Park warst du und wieso bist du da hingegangen? Wolltest du nicht ganz woanders hingehen? Und was war das für eine alte Freundin? Eher eine Kollegin oder eher eine wirkliche Freundin? Oder habt ihr mal zusammengearbeitet? Ich weiß nicht, was das bei mir, also die fragen dann, warum ich die ganze Zeit immer alles hinterfragen muss und so viel wissen will und was ich damit mache.
Ja.
Manche Menschen haben am Anfang, wenn die mich noch nicht so gut kennen, richtig Angst und denken so, was macht sie denn damit? Also was macht sie mit all diesem Wissen, was sie da von mir sammelt? Ich kann es nicht sagen. Ich bin einfach, ich finde einfach ganz viele Sachen wahnsinnig interessant, ob das jetzt eine Kollegin ist oder ob es wirklich um irgendwelche wissenschaftlichen Zusammenhänge gibt. und lande dann auch manchmal, ich fange an im Internet irgendwas zu lesen, klicke auf einen Artikel und will eigentlich was über einen Zoo lesen und irgendwie 4 Stunden später ist es morgens um 6 und ich bin bei, wie ist der elektrische Stuhl eigentlich? Weil wusstest du das? Dass das mit der Glühbirne und dem elektrischen Stuhl, das ist nämlich dieselbe Person gewesen, weil das eine war ein Zufallsprodukt, ich weiß gerade nur nicht welches.
Oh Gott.
Das ist traurig, ich weiß. Und da bin ich nämlich drauf gekommen, weil ich nämlich daher kam damals, dass der elektrische Stuhl oder dieses elektrische Töten wurde an Elefanten getestet.
Oh nein, nicht ausgerechnet Elefanten.
Ja, es tut mir leid. Ich kann dir sagen, ja, deswegen, aber ich weiß nicht, was es ist.
Aber bist du dann, kippst du, hast du das so phasenweise, dass du sagst, okay, jetzt interessiere ich mich für Thema XY, lese mich da Tage und Wochen lang rein und dann ist es irgendwann wieder gut? Oder sind das dann neue Wissensfelder, die dich so in deinem Leben begleiten und wo du Jahre später immer noch neues Wissen anhäufst?
Ja, es sind eher so Bereiche, würde ich sagen, dass wenn ich zufällig an irgendwas... wenn mir zufällig was unterkommt quasi, dass ich dann darüber nachlese. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, wenn ich mal eine Woche wenig zu tun habe, dann fange ich an zu recherchieren, sondern ich unterhalte mich mit jemandem was über etwas und der sagt, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob das so genau stimmt, ehrlich gesagt, aber ich habe mich mal in einer Bar mit jemandem unterhalten, der dann meinte, dass in der Schweiz der Wehrdienst irgendwie 300 Tage geht und er hat mir das irgendwie so erklärt, wenn ich mich richtig erinnere, der kam aus der Schweiz und meinte, dass du dir das so Tage oder Wochen oder monatsweise so zusammenstückeln kannst.
Das stimmt.
Quasi.
Genau. Ich kenne jemanden, der das macht.
Echt, ja?
Und der hat dann halt über, ich weiß nicht, 10 Jahre jeden Monat, jedes Jahr einen Monat einen anderen Dienst gemacht.
Genau.
Richtig cool eigentlich.
Und so hat er das nämlich auch gemacht und ich konnte das gar nicht glauben. Und du
Grüße
weißt,
an Konrad an dieser Stelle.
Wie meine nächste Nacht aussah. Ich saß zu Hause und habe erstmal Schweizer Wehrdienst gegoogelt und bin von da dann irgendwie über keine Ahnung, wie viele Themen wahrscheinlich irgendwann zu Storchen oder sogar kommen. Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich finde das immer dann, nicht alles, aber sehr, sehr vieles wahnsinnig spannend und will dann unbedingt mehr darüber erfahren.
Wenn man dich so reden hört, also da frage ich mich direkt, warum hast du dann zum Beispiel nichts studiert? Hättest du ja auch so richtig, da wäre quasi, du hättest 3 Jahre quasi als Hauptberuf Wissen anhäufen können und so richtig tief in verschiedene Felder gehen.
Ja, also damals, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und es gab damals kein richtiges Fach, was mich so sehr interessiert hat, als dass ich es mir hätte vorstellen können. Es gab eine Sache, die mich so doll interessiert hat, dass ich es studieren wollte und das waren so Kommunikationswissenschaften und Germanistik, um damit zum Radio oder zum Fernsehen gehen zu können. Und dafür habe ich dann ein Praktikum beim Radio gemacht und mich von da bei der Uni beworben und wollte dann eigentlich studieren. Und dann wurde mir bei dem Radiosender gesagt, okay, du hast jetzt hier, ich glaube, 3 Monate lang gearbeitet, du hast dich richtig gut angestellt. Normalerweise nehmen wir nur Studenten, aber dich finden wir so gut, dass wir dich jetzt gerne nehmen würden und dir ein Volontariat anbieten würden und dich ausbilden würden, gern zur Redakteurin und zur Moderatorin. Und ich war dann so hin und her gerissen, weil ich dachte, okay, ich wollte es ja eigentlich studieren und habe dann aber gedacht, aber es ist auch mit Studium super schwer, bei einem Radiosender unterzukommen. Und die nehme ich ohne Studium.
Ja.
Und dann so der letzte Entscheidende war so, dass ich dachte, ich will es ja eigentlich am Ende eh nur studieren, um damit zum Radio zu können. Und ja, deswegen habe ich dann das Studium quasi geskippt und sofort beim Radio angefangen.
Der Job ist dir passiert sozusagen. Ja. Wie schön. Ich finde es auch richtig fatal, wenn so gerade Medienorganisationen sagen, sie nehmen nur Leute mit Studium, weil die sollen die Gesellschaft abbilden und machen es dann aber intern gar nicht und haben dann nur so Akademiker und Akademikerinnen. Das ist eigentlich richtig dumm. Und du bist ja dann das beste Beispiel dafür, dass das Handwerk, das es ja vor allem ist, dass man dafür kein Studium braucht, sondern dass es auf andere Dinge ankommt.
Absolut. Ich kann manchmal verstehen, dass es so Institutionen oder Einrichtungen gibt, wo man sagt, da hilft es einfach, wenn man mal so wissenschaftlich gearbeitet hat oder eine Hausarbeit geschrieben hat, lauter solche Sachen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Berufe, wo es irgendwie gefühlt für mich nur darum geht, ob habe ich einen Abschluss oder nicht. Also warum muss eine Erzieherin jetzt zwingend ein Abitur haben?
Ja.
Ist es nicht viel wichtiger, dass die gut mit Kindern kann und irgendwie so zwischenmenschliche Fähigkeiten hat, als dass sie jetzt irgendwie ein Abitur und ein Latinum und einen Abschnitt von 1,3 gemacht hat?
Ja.
Und genauso finde ich, ist das beim Radio eigentlich auch. Ich finde es da auch nicht unbedingt so wichtig, dass man Fachwissen über ein ganz bestimmtes Gebiet hat.
Und was sagst du heute, wenn Leute dich fragen, was du beruflich machst?
Ich würde sagen, es ist so Hauptfach Comedy mit Nebenfach Moderation. So ein kleiner Mix. Also witzigerweise wollte ich als Kind, ich hatte nie so den Beruf vor Augen und witzigerweise gibt es ja mittlerweile ganz viele Berufe, die damals noch gar nicht existiert haben. Ich hatte keinen richtig nicht den Beruf, aber ich wusste, ich will mal Bücher schreiben, also ich will schreiben auf jeden Fall. ich möchte was mit dem Mikrofon machen und was, wo Leute lachen. Und skurrilerweise ja. mache ich genau das. Ich habe ein Buch geschrieben oder schreibe jetzt gerade ein zweites, ein eigenes und mache was mit Comedy und mit Moderation und Bühne und Mikro. Aha. Und deswegen Vorsicht, Leute, man wird genau das, was man will. Deswegen, man sollte das definieren.
Und wie schön auch, wenn das so vermeintlich schnell passiert. Ne? Andere kommen da in ihren 40ern oder 50ern an. Mir geht es ganz ähnlich wie dir. Und ich finde, es ist ein Riesenglück und Privileg, wenn man das schon so früh, so Ende 20, Anfang 30 sagen kann, dass man sagt, ja, ich mache genau das, worauf ich Bock habe und worauf ich immer abgezielt habe.
Auf jeden Fall. Also es war auch kein, nicht so ein leichter Weg, muss ich sagen. Ich habe mich schon teilweise ganz schön durchgekämpft und bin, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang morgens um 3 aufgestanden.
Du hast eine Morningshow gemacht, ne?
Genau. Und das war auch nicht immer einfach. Und vor allem am Anfang habe ich es echt lange Zeit gemacht, weil ich wusste, ich kann genau da die Erfahrung sammeln, die ich brauche. Auch wenn das jetzt, also ich bin absolut kein Morgenmensch, schon gar nicht morgens irgendwie um 4 Uhr im Studio zu stehen. Aber da kneift man dann halt die Arschbacken zusammen und sagt, ich weiß, dass ich genau hier, wo es morgens schnell gehen muss, wo tagesaktuelle Dinge passieren und wo man Themen aufbereiten muss, dass ich genau das lerne, was ich dann später brauche oder was mir auf jeden Fall weiterhilft. Und deswegen, ich habe mich teilweise auch ganz schön durchquälen müssen.
Und wie sehen heute deine Tage aus? Ich konnte das als wir uns jetzt in dich reingefuchst und recherchiert haben, gar nicht richtig ableiten, ob du eigentlich hauptsächlich herrengedeckt machst oder ob noch ganz, ganz viel drumherum passiert oder ob du einfach das tolle Freelancer-Life dir gebaut hast und dann du einmal die Woche einen Podcast aufzeichnest und sonst tun und lassen kannst, was du willst, so Buch schreiben.
Also ich bin tatsächlich relativ schlecht mittlerweile in Zuhause arbeiten, obwohl ich das eine Zeit lang ganz gut konnte, weil man dann doch, obwohl man nur für sich arbeitet, ganz schnell reinkommt in dieses, ah ja, ich wollte zwar eigentlich meine E-Mails gerade machen, aber irgendwie, ich wollte ja auch mal noch die Wäsche aufhängen und sowas. Genau. Und nach außen hin würde man denken, nee, also das mache ich ja nicht mit Absicht, das ist ja auch Hausarbeit, das macht mir keinen Spaß, das würde ich ja nicht zum Ablenken machen. Doch, genau, das macht man. Man macht das einfach nur zum davor flüchten. Und deswegen bin ich in so einem Coworking Space und habe da quasi so ein Büro, wo ich arbeiten kann. Und das ist super für mich, weil ich weiß, ich kann da morgens hinfahren und da ist dann wirklich nur arbeiten und nicht zwischendurch eine Waschmaschine anmachen. Und wenn ich da bin, mache ich einmal so dieses, was jeder Selbstständige machen muss, halt so Steuern und Papierkram, Buchhaltung und so. Und natürlich machen wir einmal die Woche Herrengedeckt, nehmen das auf. Wir haben regelmäßig Auftritte damit, wo wir auch Touren haben, die dann vorbereitet werden müssen. Ich schreibe jetzt mein erstes eigenes Buch. Das ist auch ein Projekt, wo ich hoffe, wenn ich es in der Öffentlichkeit sage, dass ich mich ein bisschen ranhalte damit. Weil das ist natürlich auch was, wo man sich immer wieder selber so motivieren muss. Und machst du Moderationen wie den Deutschen Podcastpreis oder genau so einzelne Events, die ich moderiere und finde
die Gänse
mich
auch super.
Nicht von Gänsen irritieren zu lassen.
Die werden gerade gefüttert.
Ja, und die, der eine Tierpfleger hat gerade wie aus so einem alten Kinderbuch, aus so einem Kindermalbuch oder wie, so mit so einem Stöckchen die Gänse vor sich hergetrieben.
Das ich glaube, ich auch weil witzig. Die schon so langsam alle die Tiere jetzt nach und nach in ihre...
Gehen die jetzt schlafen?
Ja, oder zumindest werden sie wieder nach Hause gebracht, weil der Tierpark so mittelbald schließt. Ach, guck mal, aber da ist sogar so ein junger Hirsch. Siehst du da hinten?
Weißt du, dass der jung ist?
Weil der noch nicht so viele Zacken am
so Geweih
hat.
Stimmt, der sieht echt noch ein bisschen...
Obwohl, ja doch, kindlich. Wie viele Enden, man sagt doch, in der Jagd spricht man immer von XY-Ender. Und dann zählt man,
ach,
wie
echt?
Viele Zacken das hat und dann ist es ein kapitaler 16-Ender oder sowas.
Wow, das habe ich noch nie gehört.
Ja, musst du dich mal einlesen.
Ich lese mich mal ein, das recherchiere ich mal heute Abend.
Erinnerst du dich, wann du das erste Mal gemerkt hast, dass du sehr lustig bist?
Ich finde es tatsächlich was immer sehr Schwieriges, von sich selber zu behaupten.
Aber du hast ja eben gesagt, du bringst jetzt beruflich Leute zum Lachen.
Ja, da kann ich ja nichts dafür, wenn die lachen, aber das heißt ja nicht, dass ich lustig bin. Vielleicht
naja,
haben
du
die
stehst
einfach,
auf Stand-Up-Bühnen.
Aber vielleicht haben die einfach einen wahnsinnig schlechten Humor. Nee, tatsächlich, also meine Prioritäten in der Schule lagen schon sehr merkwürdig, würde ich sagen. Da stand immer im Text dieses typische, ja, Ariana ist fleißig und alles und nett, aber sie bringt ihre Mitschüler sehr, sehr oft in Unruhe und quatscht sehr viel dazwischen. Ich war so dieses Classic-Klassen- Oh, das ist ein Zungenbrecher. Classic-Klassen-Clown-Kind, würde ich sagen. Da hat es eigentlich angefangen. Ja, es war tatsächlich genau. Es hat in der Schule schon angefangen. Es hat mir zu denken gegeben, als ich im Theaterstück mal die ganz dramatische Hauptrolle spielen wollte, irgendwie die Frau, die ihren Mann dann verliert oder sowas. Ich habe das nicht bekommen, weil meine Lehrerin gesagt hat, du bist irgendwie mehr so die für die lustigen Rollen. Die kauft man dir nicht ab, die trauernde Witwe. Da war ich traurig, aber gut.
Würde dich das heute immer noch traurig machen oder sagst du heute, nee, ich bin gern die Lustige?
Ich könnte, glaube ich, gar nicht die trauernde Witwe spielen, sage ich wirklich? Ganz ehrlich. Ja, okay. Ja, ich wollte früher, habe ich auch überlegt, als ich dachte, ja, wenn ich was mit Bühne und Mikro machen will, vielleicht auch Schauspielerin. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu meinem Vater immer gesagt habe, gib mir mal so Situationen und ich muss die spielen. Also er sollte mir immer irgendwas sagen. Und ich habe immer gesagt, jetzt sag doch mal irgendwie, dass mein Hamster gestorben ist. Damit habe ich versucht, so Tränen rauszuzwängen und ganz traurig zu sein. Ich habe mich selber dabei nicht wohlgefühlt. Mhm. Also das ist, glaube ich, einfach nicht so meins.
Und ist Podcast genau deins? Also käme jetzt so eine Fernsehkarriere überhaupt noch in Frage oder ist es nicht eh viel entspannter, einen Podcast zu machen mit einer guten Freundin, der in der Produktion viel weniger aufwendig ist und aber so viele Leute erreicht? Darüber habe ich richtig nachgedacht, als ich euch da jetzt nochmal so zugehört habe.
Also in meinem Abi-Buch waren hinten drin so Abstimmungen, da stand, wer wird als erstes Kinder haben, wer wird als erstes auf einem Bauernhof leben. Und bei Ariana, also ich hatte da sehr, sehr viel der Abstimmungspunkte war, wer wird als erstes eine Late-Night-Show im Fernsehen haben. Und damals habe ich schon gedacht, so, ja, Freunde, da habt ihr mich aber ganz richtig eingeschätzt. Und ich muss aber auch sagen, so eine riesen pompöse Fernsehsendung mit so der shiny Floor und großer Showtreppe kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, weil ich habe mittlerweile ja bei so vielen Radiostationen und auch bei Fernsehsendern und Produktionsfirmen gearbeitet und ich weiß, dass jetzt dieses, ich sitze irgendwo und bin lustig und mache Witze und da vorne ist ein Publikum, was lacht, das ist eine Fernsehsendung nicht. Eine Fernsehsendung ist wirklich so dermaßen harte Arbeit und so minutengenau getaktet. Genau.
Ja.
Und irgendwie, jetzt muss in die Kamera geguckt werden, jetzt in die, es hat nicht funktioniert, jetzt müssen wir den Witz nochmal neu aufnehmen und du musst wieder funktionieren. Und das ist irgendwie gar nicht so das, was ich mir früher mal vorgestellt habe. Deswegen würde ich schon eher so sagen Podcast als jetzt so die 20.15 Uhr oder 22.15 Uhr Late-Night-Show. Aber das schließt Fernsehen jetzt nicht komplett aus. Es gibt ja Gott sei Dank im Fernsehen jetzt nicht nur Late-Night quasi, sondern auch großartige Comedy. Und das kann ich mir immer noch gut vorstellen.
Mhm. Aber genau darauf wollte ich hinaus, diese Freiheit, die man in diesen neuen Medien, die jetzt gerade so hochkommt, beziehungsweise ihr seid ja jetzt seit vier Jahre werden das jetzt dieses Jahr, ne? Seit 2016.
Ende 2016 haben wir angefangen, genau.
Und war die Podcast-Szene damals noch was Besseres oder ist sie das heute?
Was Besseres? Also die war ehrlich gesagt gefühlt, ich kann nur gefühlt sagen, weil ich glaube, das stimmt gar nicht, aber gefühlt war sie einfach wahnsinnig leer. Mhm. Also es gab da diesen einen Podcast von den zwei Männern, die alle sehr witzig fanden, aber ansonsten gefühlt gar nichts. Und ich weiß noch, dass Laura und ich damals gedacht haben, wenn wir jetzt einen Podcast starten, das kriegt ja eh niemand so großartig mit, aber es ist ja auch ganz gut. Wir wollen ja einfach nur mal so ausprobieren. Und es ist einfach so, es ist so ein bisschen geworden. Für mich fühlt sich das so an, als wäre da was entstanden wie Fernsehen, aber da hätte halt einfach niemand hingeguckt. Und plötzlich gucken halt alle in diese Richtung. Es haben sich auf einmal alle so nach links umgedreht und sehen,
huch,
da gibt es ja was die ganze Zeit schon da liegt. Und es gibt es ja auch nicht erst seit 2016, als wir begonnen haben, sondern schon viel, viel länger. Es gibt Podcasts, die bestehen jetzt schon seit 15 Jahren.
Ja.
Und es hat sich in Deutschland irgendwie niemand so richtig dafür interessiert oder es war zumindest nicht so für den Mainstream geeignet oder wie auch immer genau. Und deswegen hat es sich auf jeden Fall verändert, weil so das Augenmerk darauf viel größer geworden ist. Und dadurch natürlich, dass die Nachfrage größer geworden ist, gibt es auch viel mehr Platz wieder für neue Podcasts, die entstehen können.
Mhm. Wie würdest du sagen, warum hören Leute gerne Herrengedeck?
Also Podcast an sich oder diese Sparte Laber-Podcast. Ich bin ja selber auch Podcast-Hörerin. Mhm. Und für mich ist es einfach wirklich für mich eigentlich so die liebste Art des Unterhaltenwerdens, weil ich kann dabei noch was machen. Da waren wir gerade schon bei Arbeiten und zwischendurch noch einen Geschirrspüler ausräumen. Also ich kann mich dabei quasi frei in meiner Wohnung bewegen. Das mag ich nämlich nicht, wenn ich bei irgendwas so gefesselt bin. Ich bin auch ein ganz guter Seriengucker, aber nicht so ein guter Filmegucker, weil ich nicht so lange irgendwie dranbleiben kann und dann so stumm auf dem Sofa sitze. Und bei Podcast kannst du dabei halt noch was machen. Und du musst dich nicht so drauf konzentrieren, weil es kein sachliches Thema ist, sondern du kannst dich einfach so ein bisschen davon berieseln lassen. Aber es ist trotzdem, wenn du die Podcasts so für dich gefunden hast, die du gut findest, wahnsinnig lustig oder unterhaltsam. Und da wir ja Herrengedeck ungefähr genau so machen, wir setzen uns hin, trinken was und quatschen irgendwie dabei, schätze ich mal, dass das ist, was weswegen Leute auch Herrengedeck hören.
Und du hast gerade schon gesagt, ihr seid so ein Laber-Podcast. Neulich hatte ich mal Till Reiners zu Gast und wir haben damals...
Ja, Tilly, grüße gehen raus an der Stelle hier nochmal.
Und wir haben uns da schon gefragt, warum gibt es so viel mehr männliche als weibliche Laber-Podcasts?
Ach Gott,
und
Eva.
Auch kaum gemischt besetzt.
Das ist ein ganz trauriges Thema für mich. Nee, traurig ist es eigentlich gar nicht, sondern eigentlich macht es mich eher sauer. Warum nicht so viele nachkommen, kann ich gar nicht mal sagen. Ich weiß nicht, ob sich viele Frauen nicht trauen. Vielleicht gibt es auch ganz viele und wir finden sie nur alle nicht. Weil was ich nämlich tatsächlich gemerkt habe und deswegen sage ich, das ist ein schwieriges Thema für mich, weil in der Wahrnehmung Frauen immer noch nicht das Gleiche zugesprochen wird wie Männern. Und das kann ich mittlerweile echt einfach so sagen. Wir haben bei Herrengedeck auch eine Folge darüber gemacht, weil wir das in Laura nicht in unserem, in unseren Freundeskreisen einfach bemerkt haben, dass unsere Jungsfreunde, die eigentlich so total aufgeklärt sind und niemals sagen würden, irgendwie Männer sind was Besseres oder ich konsumiere nur Kunst von Männern, dass die zwar ganz oft sagen, welche Schauspieler sie gut finden, welche Rapper sie gut finden, welche Künstler sie gut finden, aber ganz selten, und obwohl ich echt tolle männliche Freunde habe, sagen die mal, ich finde mal diese Frau gut, ich finde diese Sängerin gut, ich gehe auf das Konzert von dieser Sängerin, das sind fast immer nur Männer. Und wir haben im Podcast darüber gesprochen, weil ich mag eigentlich auch immer nicht dieses, man gönnt jemandem anderen was nicht. Also wenn jemand, es gibt ganz viele Menschen auch so in diesem Medien- und Comedy-Umfeld, die sich zum Beispiel darüber aufregen, dass Kristall so einen wahnsinnigen Erfolg hat und sagen, ja, das, was der kann und das ist doch keine Kunst. Und das finde ich immer so ein bisschen, was heißt falsch, aber solange jemand irgendwie groß oder berühmt wird oder die Nachfrage groß ist, scheint es ja Leute zu geben, die den gut finden. Ob man das dann selber gut findet, ist dann nochmal die andere Frage. Aber da braucht man sich, finde ich, nicht so zu vergleichen, weil offensichtlich hat er es aus irgendeinem Grund, warum auch immer, geschafft. Deswegen finde ich das immer blöd, wenn man dann anderen das nicht gönnt, dass sie groß werden, und fände es deswegen auch doof, aus dieser Position heraus zu sagen, ja genau, und jetzt werden diese ganzen Männer-Podcasts gehypt und das finde ich scheiße. Das nicht, aber ich bemerke schon, oder Laura auch, dass Frauen es viel, viel schwerer haben, sich da durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, immer noch, ich erinnere mich noch, als ich beim Radio war, da hat der Chef der Morningshow, wenn ich so Reportagen zusammenschneiden sollte einen Bericht machen sollte, dann hat er gesagt, wenn es ein sachliches Thema war, such dir bitte einen von den Sprechern aus dem Sender und lass dir den einsprechen, aber lass es bitte von einem Mann einsprechen. Und als ich da mal gefragt habe, warum eigentlich, hat er gesagt, weil sachliche Informationen, das ist wissenschaftlich bewiesen, werden von Frauenstimmen nicht so gut aufgenommen. Und er meinte, das ist einfach so. Und ich meine, ich habe 2010 mein Praktikum gemacht. Ja. Das heißt, da habe ich beim Radio angefangen. Und mir wurde da halt immer wieder gesagt, dass so Informationen und seriöse Sachen eher von Männerstimmen angenommen werden und auch, dass Männerstimmen für Menschen einfach viel angenehmer zu hören sind, weil Frauen halt viel höher sprechen.
Mhm.
Und das für Menschen dann oft als anstrengend wahrgenommen wird, wenn man Frauen länger beim Sprechen zuhört. Und das hat er, ja, es ist natürlich ganz eine sehr schwierige Meinung, aber die hat er sich ja nicht ausgedacht. Das ist auch, er selber ist ja irgendwann mal damit geprägt worden. Und das steckt, glaube ich, immer noch so sehr in unserer Gesellschaft mit drin, dass man bei Frauen viel, viel kritischer ist. Wir wissen auch aus den Zahlen der Streamingdienste, dass die Männer-Podcasts, zwei oder drei männliche Hosts sind, die werden fast 50-50 von Männern und Frauen gehört. Während Frauenlaber-Podcasts, auch unserer, zu, ich glaube, 3/4 von Frauen gehört wird. Und als Laura und ich darüber im Podcast gesprochen haben, wir haben so ein unfassbares Feedback bekommen, auch so vielschichtig, also aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Uns haben Männer geschrieben, was auch nochmal krass war, was das für ein Thema aufgeworfen hat zwischen hetero- und homosexuellen Männern tatsächlich, weil uns haben ganz viele homosexuelle Männer geschrieben, die gesagt haben, ich habe immer das Gefühl, als wenn das nur meinen heterosexuellen Männern, also männlichen Freunden schwerfallen würde, und wir sind irgendwie so aufgeklärt, wir haben überhaupt kein Problem damit, uns auch dazu zu bekennen, dass wir Frauen gut finden, und tatsächlich haben heterosexuelle Männer uns geschrieben, ich weiß nicht warum und ich fühle mich gerade richtig scheiße und ertappt, und das, wir haben wirklich viele Nachrichten davon bekommen, aber irgendwie habt ihr recht, mir war das gar nicht so bewusst und ich höre euch total gerne, seit es euch gibt, höre ich euch, aber krass, stimmt, ich würde niemals irgendwie von meinen Kumpels sagen, ich höre Herrengedeck, ich höre mir irgendwie zwei Frauen an und finde die lustig, und es haben so viele Mädels geschrieben, die meinten, ich habe im Auto euren Podcast angemacht und mein Freund hat gesagt, oh nee, was ist denn das jetzt hörst du hier irgendwie so Frauengelaber, und dann haben wir das den ganzen Urlaub über gehört und auf der Rückfahrt vom Urlaub hat er dann gesagt, willst du nicht mal hier nochmal die Mädels anmachen, die sind doch so lustig, und das ist echt Wahnsinn, was da immer noch so in den Köpfen oder in der Wahrnehmung drin ist. Männer wird auch irgendwie, wenn das, du merkst schon, ich verzettel mich da total, das regt mich nämlich so wahnsinnig auf, weil ich dann auch oft höre, wenn ich mit Männern darüber rede, dann sind die ganz vorsichtig, also die sagen dann so ganz vorsichtig, naja, ich verstehe das schon, aber vielleicht ist es für Männer einfach so, wenn die sich dann einen Podcast von zwei Frauen hören, dass die irgendwie so denken, das sind jetzt so Frauenthemen, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Und dann werde ich so richtig wütend, weil ich denke, erstmal, was zum Teufel sind Frauenthemen? Ja. Was ist denn ein Frauenthema? Ich zum Beispiel bin eine Frau, und wenn man jetzt kommt mit, ja, Frauen, die sprechen ja immer über Shoppen und Schuhe und Glitzer. Ich hasse Shoppen, ich hasse Schuhe, ich hasse Glitzer. Also das sind alles überhaupt nicht meine Themen, deswegen können das schon mal nicht nur Frauenthemen sein. Und auf der anderen Seite, wenn Männer in einem Podcast sich unterhalten und die reden da 20 Minuten über ihre Fitnessroutine und darüber, wie viel die heben, wieso ist das dann nicht ein Männerthema? Wieso können Frauen da trotzdem zuhören und damit was anfangen? anfangen. Während wenn ich dann irgendwie mit meiner Freundin darüber rede, wie, ob eine Frauentoilette sauber ist oder nicht, warum ist das dann plötzlich ein Frauenthema? Was ist denn ein Frauenthema? Und warum können alle, also so viele Frauen offensichtlich Männerthemen sich anhören, aber Männer sich keine Frauen... Also das regt mich so wahnsinnig auf.
Aber was können wir dagegen jetzt machen? Also ich überlege gerade zum Beispiel, hänge ich noch bei dieser Studie, von der dein ehemaliger Chef da erzählt hat, ob das nicht vielleicht auch so ein Henne-Ei-Problem ist, dass man Frauenstimmen nichts Ernstes, in Anführungsstrichen, zutraut, weil man sie halt nie was Ernstes hat vortragen hören. So in Nachrichten zum Beispiel findet ja beides statt, in Fernsehnachrichten, worüber wir eben schon gesprochen haben. Und ob man dann nicht einfach gerade Frauen da viel öfter setzen muss, damit der Hörer und die Hörerin merkt, ah nee, es ist völlig unabhängig vom Geschlecht, ist das hier jetzt gerade eine ernsthafte Information oder sowas?
Ja, ich glaube, genau das ist es. Und ich glaube auch, dass da der Ursprung ganz klar ist, dass halt... es ist halt noch diese alte Geschlechterverteilung oder Rollenverteilung für Männer und Frauen. Die Männer waren früher, die sind arbeiten gegangen, haben das Geld nach Hause gebracht und die Frau hat den Haushalt gemacht und musste vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahrzehnten noch um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen wollte oder wenn sie kündigen wollte, musste die erst ihren Mann um Erlaubnis fragen. Und da brauchen wir uns ja gar nicht drüber zu unterhalten, dass es eine ganz massive Verschiebung da gegeben hat. Und die ist halt heute immer noch zu spüren, so, oder die Ausläufer davon. Und das ist meiner Meinung nach einer davon. Und ich finde wirklich, dass man den eigentlich nur bekämpfen kann, indem man ja so ganz gezielt manchmal Frauen irgendwie so nach vorne stellt. Und ich konnte die Diskussion um die Frauenquote zum Beispiel auch immer verstehen, aber da gibt es so einen Aspekt. Es geht ja nicht darum, ja, es haben viele Leute ja immer gesagt, warum soll ich eine Frau an eine Position setzen, wo vielleicht ein Mann hätte viel besser sein können und ich setze sie nur dahin, nur weil es eine Frau ist. Nee, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wenn man zwei Leute hat und die sind beide gut, das eine ist ein Mann, das andere ist eine Frau und die haben beide gleich gute Kompetenzen und Referenzen, dass dann der Mann öfter genommen wird, weil er ein Mann ist. Es geht nicht darum, da eine Frau hinzusetzen, die nichts kann, nur damit da eine Frau ist, sondern es geht darum, eine gleich gute Person dahin zu setzen, die aber dann zufällig auch mal eine Frau sein kann. Und ich habe auch viele Freundinnen, die in den Medien arbeiten, auch bei seriösen Formaten, wo es dann um nachrichtliche Inhalte geht, die genau das erfahren mussten, auch in den letzten 2-3 Jahren, dass die für bestimmte Sachen nicht eingesetzt wurden, weil gesagt wurde, da schicken wir lieber einen männlichen Kollegen hin. Mhm. Und ich glaube leider, auch wenn ich das schlimm finde, dass das der richtige Weg ist und ich finde es deswegen schlimm, weil ich glaube, das dauert noch wahnsinnig lange, bis man das rauskriegt aus den Köpfen.
Ja, und ich frage mich eben, kann man es irgendwie beschleunigen, zumindest so wie das Beispiel, das du eben beschrieben hast, von der Frau, die ihrem Freund dann mal sagt, so, wir hören jetzt das. Ich überlege gerade, was ich daraus für mich mitnehmen kann. Zum Beispiel auch, dass man vielleicht gezielter Musik von Musikerinnen empfiehlt, weil das ja auch ganz oft so ist. Oder auch bei Preisen, ne? Dass dann nur Männer nominiert sind in irgendwelchen Kategorien und man sich denkt, Moment, es kann eigentlich nicht sein, dass nur Männer das beste Popalbum gemacht haben können oder. Oder jetzt gerade vielleicht die Leute, die uns zuhören, könnten jetzt mal kurz so durch ihre Standard-Podcasts gehen, die sie immer so hören und gucken, wie viele weibliche und wie viele männliche Hosts sind da eigentlich darunter. Und was da rauskommt, würde mich wirklich interessieren. Auch gar nicht, vielleicht ist es ja genau so, dass man sich dann selber ertappt und einem das gar nicht bewusst war.
Und vielleicht auch mal bei sich hinterfragen, ob man wirklich Dinge von Männern und Frauen gleich bewertet. Weil vor einer Weile ein sehr großer deutscher Schauspieler, dessen Namen ich jetzt einfach mal aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen werde, in einer Sendung zu Gast war und gefragt wurde, ob er eigentlich was mit Podcast anfangen kann. Und er meinte, oh nee, mit Podcast, ich weiß nicht, ob ich, also es ist wirklich ein, jeder kennt diesen Schauspieler. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Meine Töchter haben mir neulich gesagt, ach, da gibt es so einen lustigen Podcast von zwei Frauen, den liebe ich, den höre ich jedes Wochenende, der ist so witzig, Papa, den musst du dir mal anhören. Und dann habe ich da reingehört und dann hat er halt so über 1-2 Themen erzählt und dann meinte er, das ist doch nicht lustig. Dann haben die darüber geredet, was soll denn daran witzig sein? Und man konnte halt ganz deutlich daraus ableiten, dass das Herrengedeck ist, dass es Laura und ich sind. Und ich habe sogar noch geguckt, das war wieder eine Recherchenacht, Eva. Ich habe nämlich recherchiert, wie die Töchter von diesem Schauspieler heißen und wie die auf Instagram heißen, was echt schwierig war, weil die nicht ihre bürgerlichen Klarnamen benutzen. Und die sind uns nämlich gefolgt oder folgen uns und deswegen konnte ich sehen, dass es definitiv wir sein müssen. Und das hat mich so sauer gemacht, weil wenn ich höre auch diese großen Männer-Podcasts, diese Laber-Podcasts von diesen 2 oder 3 Männern jeweils, es gibt ja mehrere davon und ich mag die auch, aber manchmal, wenn ich da nur kurz reinhören kann, 10, 15 Minuten, dann mache ich aus und merke, krass, die haben gerade über Waschmittel und über Sneaker geredet, wie man die wieder weiß kriegt. Wenn man da mal ganz kurz reinhört, ist es halt auch nicht jedes Mal brüllend witzig und ich denke, wow, also das hat mir jetzt die Schuhe ausgezogen, so witzig war das. Aber einfach, dass man da, also in meiner Wahrnehmung setzt sich da niemand hin und sagt dann irgendwie, ja, ich habe bei denen neulich mal reingehört und ich, die beiden fand ich ja wirklich gar nicht witzig, die zwei Männer.
Ja.
Das wird dann irgendwie denen so durchgehen gelassen und sagt man irgendwie so, ja, ach komm, aber die sind eigentlich, sind sie mega witzig, auch wenn die 5 Minuten da jetzt nicht lustig waren. Und bei Frauen wird dann aber sofort, ah nee, also es ist halt, nee, das können sie irgendwie nicht, das sollen sie mal lieber sein lassen. Dass man da vielleicht mal so ein bisschen bei sich selber aufpasst oder auch Leute darauf aufmerksam macht, wenn man es mitbekommt.
Ja.
Ich habe das meinen Freunden dann auch gesagt. Ich habe auch gesagt, ich kriege nie mit, dass sie irgendwie so Frauen cool findet oder Frauen supportet. Und waren die auch so ein bisschen peinlich berührt und meinten, ja stimmt, aber ich finde ja Frauen eigentlich auch gut. Da meinte ich, ja, dann sag das doch mal oder geh mal hin oder genau. Und die waren da total offen dafür.
Mit diesem Appell können wir ein letztes Mal, guck mal, alle Tiere sind weggewandert.
Das ist echt wahr, du
nee,
hast
da
recht.
Stehen noch, guck mal, da stehen noch ein paar Rehe. Ich glaube, die dürfen über Nacht draußen sein.
Du hast recht, sind schlafen gegangen.
Die Sattelschweine sind schlafen gegangen, die Kaschmirziegen.
Ja, haben sich in ihren Schal eingekuschelt.
Die Störche. Die Vögel sind noch da.
Die Vögel sind noch da.
Ich habe zum Schluss noch eine Frage.
Ja.
Du hast nämlich mal unter einem Instagram-Post geschrieben. Ich stehe manchmal eine Stunde lang im Flur auf ein und derselben Stelle und bewege mich kaum, weil ich so sehr keine Lust habe, rauszugehen.
Ja.
Ich freue mich so, dass du es heute trotzdem gemacht hast.
Aber du weißt nicht, wie viel Uhr ich aufgestanden bin und wie lange ich im Flur stand, bis ich rausgegangen bin, Eva.
Wie lange standst du heute im Flur?
Lass es 3-4 Stunden gewesen sein.
Dann bist du immerhin zu einer ganz hundsgemeinen 0815 Zeit aufgestanden.
Das stimmt. Das können wir so stehen
lassen.
Und ich
bin richtig froh, dass du es rausgeschafft hast, weil das hier war eine sehr schöne Stunde mit dir im Tierpark.
Das fand ich auch.
Ich danke dir.
Danke dir.
Das war eine gute Stunde mit Ariana Barbouri. Ich mochte sie richtig gern. Vielleicht auch, weil wir ein paar Dinge gemeinsam haben. Dass sie zum Beispiel so ein Recherchemonster ist, kenne ich ja selbst nur zu gut. Und bin deshalb fast ein bisschen wehmütig, weil ich noch so viel mehr Themen auf dem Zettel gehabt hätte. Mensch, Ariana, wann reden wir denn jetzt über Polizei, über Gendefekte oder genau über dein Training für den Marathon in New York? Und apropos, das fand ich auch richtig cool, dass Ariana sich jedes Jahr eine Sache vornimmt, so ein besonderes Projekt, das sie irgendwie schaffen will. Sowieso ist sie, glaube ich, viel disziplinierter, als vermutlich viele denken würden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, möchte ich euch dieses Mal unbedingt noch ein paar weitere Frauen ans Herz legen, die schon bei Deutschland 3000 zu Gast waren. Zum Beispiel die Comedy-Autorin Julia Becker, mit der war ich ja auch auf einer ganz besonderen Expedition unterwegs, oder die Sängerin und Schauspielerin Ali Neumann oder auch die Folge mit Linda Zervakis. Hört da doch mal rein und teilt Deutschland 3000 auch gerne mit euren Freunden, Freundinnen oder Bekannten. Ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche kommt eine neue gute Stunde, deshalb folgt und abonniert uns am besten direkt, um keine Episode mehr zu verpassen. Also, bis nächste Woche. Macht's gut.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.